Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei der neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. Wir beginnen ein neues Jahrzehnt nach den 80ern. Wir sind in den 90ern angelangt und stellen heute das Jahr 1990 vor. Wir fangen an mit einer Musik von John Barry. Ja, das war aus Der mit dem Wolf tanzt, Dances with Wolves, oder wie ich ihn nennen würde, With the Wolf Dances. John Barry hatte 1988 einen lebensgefährlichen Speiseröhrenriss, ist fast daran gestorben und musste ein wenig aussetzen. Er hatte vorher mindestens mal zwei Scores pro Jahr gemacht. Das war sein fulminantes Comeback, das auch gleich mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Ein sehr schwelgerischer Score, der in nötigen Momenten noch ordentlich, siehe Bisonjagd, Dampf machen konnte. Ich kann mir nicht helfen, ich mag den Film irgendwie, auch wenn er, so wie ja Pauline Kael, die Kritikerin damals gesagt hat, Kevin Costner hat nicht nur Federn auf dem Kopf, sondern auch Federn im Kopf. Also er hat seine White Savior-Fantasie durchgesetzt, ist er sozusagen als ein ehemaliger Soldat, es nun den Indianern zeigt, wie man richtig gegen andere Stämme kämpft. Das wurde natürlich von oben her, es wurde natürlich kritisiert, aber ich kann mir nicht helfen, also irgendwie hat mich der Film dann doch berührt. Man kann sich natürlich daran stören, dass er jetzt selber zum indigenen Amerikaner wird, gegen die verfeindeten Pawnees kämpft und dass vielleicht die Sioux, denen er sich anschließt, irgendwie selber ein Volk gewesen sind, das für sehr große Grausamkeit gestanden hat im Krieg. Kann man doof finden, man kann auch blöd finden, dass John Dunbar jetzt sich als Lebensgefährtin ausgerechnet mit der Frau, die steht mit einer Faust, heißt, so eine Siedlertochter aussucht, die selber eine Weiße ist, so wie er, dass er also nicht wirklich versucht, sich zu assimilieren. Aber was doch das eigentlich Traurigste an dem Film ist, dass das Anliegen so ehrhaft von ihm ist. Allerdings, wenn man jetzt mit Freunden überredet, redet, was einen am meisten berührt hat in dem Film oder traurig gemacht hat, dann wird halt eben doch nicht genannt, dass es um die Vertreibung der Indianer aus ihren Lebensräumen geht, sondern dass der Wolf erschossen wurde. Also alle, mit denen ich spreche, sagen, der traurigste Moment ist der, in dem der Lupus stirbt, in dem das Tier erschossen wird und nicht halt, dass eine Erinnerung geblieben ist, dass es auch darum geht, dass die Indianer vertrieben wurden.
Naja, das eigentliche Thema ist der Feind, wobei der Film natürlich so lang ist, dass er auch noch eine unwahrscheinlich rohe Romanze erzählt, die du ja erwähnt hast. Ich weiß gar nicht, du hast dich sehr gut vorbereitet. Wahrscheinlich die 4 Stunden oder 5 Stunden Fassung
Natürlich.
noch einmal gesehen.
Ja.
Welche Schauspielerin ist es? Nicht Mary Elizabeth Mastrantonio,
Ach Gott, wer
sondern
war das nochmal? War das
das
Mary
steht da
Stuart?
nicht bei dir. Ich habe jetzt keine
Ah,
Unterlagen. Also
verdammt.
eine Schauspielerin, die man dann nicht mehr so oft gesehen hat und die, glaube ich, sie spielt ja eine, heute sagt man indigene Amerikaner, eine
Nee, spielt sie
Ureinwohnerin.
eben nicht.
Nicht, sondern ach,
Nein,
sie
sie ist
spielt auch
ja.
eine weiße
Es gab die
Frau
Pawnees,
sozusagen.
die haben
Ja.
damals ihre Eltern
Wie
getötet und
heißen
sie
die
mitgenommen.
Pawnees?
Pawnees, ja, die
Pawnees.
haben damals ihre Eltern getötet und sie mitgenommen. Oder waren das die Sioux? Ja, müssen die Sioux gewesen
Ja,
sein,
also
weil sie bei denen aufgewachsen ist.
verschleppt von
Ja.
einem Stamm. Ja, also insofern treffen sich dann zwei weiße Amerikaner,
Ja.
ne, im Indianerland. Und es
Ja.
handelt sich um einen sozusagen geläuterten oder einen schon fast zum Tode verurteilten, also durch eine schwere Verletzung, einer Amputation zuvorkommender Bürgerkriegssoldat, ne? Also Kevin Costner im Sezessionskrieg, der dann, glaube ich, mit seinem Pferd spektakulär ausbricht, eigentlich desertiert und die Grenzen, also die Frontier weiter hinausschiebt gen Westen.
Er begibt sich auf so eine Selbstmordmission, weil es ja darum geht, dass ihm das Bein abgenommen werden soll.
Ja,
Und er,
und ach so, und der Selbstmord wäre, dass er gegen den Feind reitet.
genau, er schwingt sich dann auf sein Pferd und reitet dann Jesus gleich mit ausgestreckten Armen auf diesem Schimmel dann irgendwie zum Feind hin, überlebt es aber und wird dadurch quasi fast für vogelfrei erklärt. Und er kämpft sich damit das Recht aus der Armee auszutreten, also als Versehrter dann sowieso, und sich seine eigene Farm dann aufzubauen, wo er dann gleich Freundschaft schließt mit dem Wolf.
Ja, und der Bau, dann kann ich mich noch gut erinnern, diese Holzhütte, die Blockhütte, die er dann baut, die schiebt sozusagen die Grenzen weiter hinaus, weil er sozusagen im Feindesland sich ansiedelt und damit natürlich in Konfrontation mit den Indianerstämmen gerät. Ein Thema übrigens, das ist auch, um mal wieder John Ford zu nennen, was es schon in The Searchers gibt, 1956. Dennoch, der Film ist natürlich von überwältigender epischer Kraft. Kevin Costner damals auf dem Gipfel seines Schaffens, seiner Popularität, jetzt auch noch Regisseur, Produzent wahrscheinlich auch. Dann ein Epos und dann ein totgesagtes, nicht sozusagen nicht mehr aktives Genre der Western. Zuletzt hatte man, glaube ich, Silverado von Lawrence Kasdan gesehen, 1985. Und es war vor Unforgiven von Clint Eastwood. Also es fiel genau in die Zeit, da es vollkommen unwahrscheinlich, wenn nicht ausgeschlossen war, dass es einen Western geben würde. Ich meine, 1990. Ne? Welche Filme gab es 1990? Wir werden jetzt noch neun erwähnen. Alle sind weit entfernt vom Western. Und das war ein so ungeheures Wagnis. Und das einem Schauspieler, der erst seit 5 Jahren etwa populär war, das zu ermöglichen und die Finanzierung ihm zu geben, zeigt, was für ein Abenteurer Kevin Costner war. Mindestens so abenteuerlich wie dieser Dunbar, den er spielt.
Ja, es war ja der Auftakt einer kurzen, aber doch goldenen Strecke mit 4 Hits in 4 verschiedenen ja. Genres. Ne? Er hatte danach Bodyguard gemacht, den Liebesfilm. Ja. JFK, den Verschwörungsthriller von Oliver Stone und dann nochmal den Actionheld Robin Hood gespielt. Ne? Also im Jahr 90, 91 bis 92, also bis Bodyguard mit Whitney Houston, war er im Grunde genommen unschlagbar. Ja. Danach kam dann A Perfect World, der wahrscheinlich beste Film dieser 5 Filme dann, der allerdings ein Misserfolg wurde, was ihm auch mit angekleidet wurde, obwohl Clint Eastwood die Regie geführt hat.
Eastwood-Film.
Und danach kam dann natürlich auch Waterworld, was ja als großes Debakel ging. Aber dazu kommen wir dann ja
noch im anderen Jahr. Er triumphierte innerhalb kürzester Zeit und innerhalb kürzester Zeit hat er alles ruiniert, wobei er dann auch später immerhin noch eine Weile Hauptdarsteller und heute Nebendarsteller ist. Aber jedenfalls eine erstaunliche Geschichte und der Wagemut oder das Bezwingende dieses Mannes erkennt man eben daran, dass man ihm dieses gigantische Budget zugetraut hat, dass man ihm die Regie zugetraut hat. Eine sehr konventionelle Regie freilich. Aber es reichte ja für mindestens 5 Oscars.
Oder? 7.
Sogar. 7 Oscars. Ja, also einer der großen Triumphe noch mit Musik und Schnitt und Kamera wahrscheinlich auch.
Ja. Und damit haben wir den Wolf auch schon abgehakt.
Ja.
Und machen jetzt weiter mit dem großen Konkurrenzfilm der damaligen Oscars. Ein Film, von dem viele gedacht haben, er ist besser. Ich habe mich jetzt noch nicht mit dem Soundtrack beschäftigt. Es wird sicherlich ein Song sein, den werden wir nach TTS auch so noch einspielen. Und das machen wir jetzt.
I know I'd go from rags to riches if you would only say you care. And though my pocket may be empty, I'd be a millionaire.
Ja, aus bei dem Fellas, ne? Bei dem Film entscheidend ist kein komponierter Score, kein komponiertes Soundtrack, sondern das sind, man kann bei Scorsese fast sagen, das ist Found Music, ne? Und er nimmt einfach immer Songs der Rolling Stones, die Soul Songs der 60er Jahre und, oder auch der 50er Jahre, Doo-Wop, wie zuletzt auch in,
Irishman.
Ja, im Irishman.
Der kleidet die aneinander, ne?
Damit Pause ist. Ja. Ne? Genau. Und manchmal erklingen sie eben nicht aus dem Off, sondern sogar aus offenen Fenstern, aus dem Autoradio und in den Clubs sowieso und in Küchen und im Kabarett. Und das ist die Musik, an die er sich selbst meistens noch erinnert, jedenfalls im Fall der Rolling Stones, die hier, glaube ich, bin nicht sicher, ob es am Ende Gimme Shelter. Ich glaube, es ist Gimme Shelter, wenn die Hubschrauber kommen.
Aber das hat kann sein, aber Gimme Shelter hat er doch prominent schon gemacht in den Departed. Deswegen weiß ich nicht, ob er den jetzt hier...
Im Paten?
Ja, nee, Departed.
Departed,
ja. Ja, spielt Gimme Shelter.
Ja, so also später, ja. Später.
Aber vielleicht hat das trotzdem Goodfellas gemacht.
Ja, ja, es könnte natürlich auch Sympathy for the Devil sein, wäre zu offensichtlich. Aber wenn am Ende die Hubschrauber kommen und über dem Haus schon rotieren und Ray Liotta flüchten will und nicht mehr entkommen kann, ich meine, es sei Gimme Shelter, das ist mir in Erinnerung, neben anderen Szenen des Films in Erinnerung geblieben. Aber es ist sehr auffällig, dass er auch die Soul Music der 60er Jahre schätzt, die in Little Italy gespielt wurde. Nicht zu vergessen, italienische oder italienischstämmige Schlager, die veramerikanisiert wurden. Also, ja, kurz gesagt, es ist der Mafia-Film von Scorsese. Anschließend kam noch Casino, aber er war bisher kein Regisseur der Mafia-Filme. Hier hat er sich dieses Themas angenommen, das ihm natürlich nahe ist. Und er zeigt auch krasse Gewalt, ne? So wie bei Scorsese, schlimmer noch in Casino. Aber hier schreckt er vor nichts zurück. Es ist mit Joe Pesci dieser Gewaltzwerg dabei, der also zu allem fähig ist. Und hier in einer sehr milden Rolle Robert De Niro, also die Erfolgsgeschichte eines kleinen Botenjungen, der sehr adrett, der ein armer Botenjunge, der innerhalb eines italienischen Viertels aufsteigt, schon als Kind, indem er sich dem örtlichen, für den örtlichen Mafia-Boss Botengänge.
Das heißt, die Rolle von Ray Liotta, ne?
Ja, die, ja, ja. Ja. Glaube ich, die Geschichte. Ist es die Geschichte von Robert De Niro oder von Ray Liotta? Da bin ich nicht sicher. Also genau. Ray Liotta ist der Junge und der Mentor ist Robert De Niro, der ist der bewunderte, da noch Mittelalter oder noch Liotta Jüngere.
Liotta hat die Rolle nie verdaut, ne? Also das war sein größter Erfolg, sehr, sehr jung. Und er wurde nach in so Filmen wie Copland oder immer wieder so als Bösewicht besetzt, aber er ist nie größer gewesen als seine Rolle. Ich erinnere noch an diese wirklich furchterregende Szene, in der er, wie heißt nochmal, die bei den Sopranos mitgemacht hat, die da auch mitmacht, die Dr. Melfi gespielt hat.
Ja.
Mit der hat er eine Beziehung.
Man erinnert sich an Dr. Melfi.
Er liegt mit Dr. Melfi auf dem Bett und sagt sie, du kannst mir vertrauen, ich tue dir nichts, aber lass die Waffe sinken. Ne? Ja. Er beugt sich über sie rüber und dann vertraut sie ihm und dann schlägt er sie trotzdem. Das hat eine Vehemenz gehabt, die ich bis dahin auch an einem Scorsese-Film eigentlich selten gesehen habe.
Raging Bull gibt es natürlich auch.
Ja, aber diese Zutraulichkeit, sich zu verschleichen gegenüber der Person, die man glaubt zu lieben, um sie dann zu verprügeln, das finde ich halt besonders hart. Und das müssen wir uns auch nochmal kurz sagen, das haben wir vorhin vergessen zu sagen, in dieser Sendung 1990 werden zwei wichtige Filme des Jahres nicht besprochen, weil wir die in Einzelfolgen schon besprochen haben, nämlich Total Recall und der Pate Teil 3. Und im Vergleich zum Paten Teil 3, das muss sehr hart gewesen sein für Coppola, dass er nach 16 Jahren den dritten Teil des berühmten Mafia, der berühmtesten Mafia-Saga des Kinos inszeniert, aber dann gegen Scorsese antritt, der im selben Jahr doch einen viel mehr gefeierten Film hat, nämlich Goodfellas.
Ne? Zufall natürlich. Und während Coppola den dritten Teil seiner Oper geht, den missglückten, schwerfälligen dritten Teil, hat Scorsese natürlich genau den hektischen, brillant geschnittenen Episodenfilm gedreht, den man von ihm erwarten konnte. Ne? Und mit Michael Ballhaus an der Kamera, der hier die spektakulären Fahrten macht, ist auch spektakulär geschnitten, spektakulär, wie die Musik eingesetzt ist. Manchmal denke ich, habe den Film kürzlich noch einmal gesehen, ist vielleicht etwas zu hektisch, wie auch in Casino, in so einzelne Episoden aufgeteilt und zusammengehalten von dem Voice-Over. Und das Voice-Over ist auch ziemlich hektisch. Die 50er Jahre werden hier vielleicht etwas zu idyllisch gezeigt. Ne? Dieses Mafia-Idyll, das nimmt eigentlich die Sopranos vorweg. Oder anders gesagt, die Sopranos profitieren von diesem Spießer-Idyll der italienischen Gemeinde, die da gezeigt wird.
Michael Perioli macht ja auch mit.
Ja, genau. Und der wurde ja auch übernommen aus dem Film. Da wurde er entdeckt und dann für die Sopranos, genau. Und es sind gibt auch genau schon diese Szenen, diese großen Barbecue-Feste. im Garten, es ist ein Kleinbürger-Idyll, der Pate ist ein sehr, sagen wir, kumpelhafter Gemeindevorsteher, der dann alle einlädt und selbst am Grill steht. Da erinnert man sich auch an Tony Soprano, der selbst immer mit der Zange am Grill stand und die dicke Zigarre raucht und alle sitzen dann im Garten und alle profitieren davon, dass so Fleischtransporte überfallen werden und so alle Lastwagen, die da rumfahren, die müssen dann zumindest Zoll bezahlen und die Restaurants müssen Schutzgeld bezahlen und die Fleischerwagen und Brotwagen werden natürlich überfallen und wenn sobald De Niro auf der Straße steht und so einen Lastwagen anhält, springen schon alle aus dem Auto und flüchten und er kann dann also Fernseher und was immer auf der Ladefläche ist absahnen und wird dann zum Vorbild des Jüngeren, jetzt weiß ich es wieder sicher, Ray Liotta, der dann in den 70er Jahren diese Karriere fortsetzt. Und dann kommt eben auch Dr. Malfi, der Namen wir nicht wissen, ich hätte es mir doch hier ausdrucken sollen.
Lorraine Bracco.
Ja, Lorraine Bracco. Lorraine Bracco spielt Ray Liottas Geliebte und dann Ehefrau über die Jahre, die dann allmählich merkt, dass diese Geschäfte doch nicht ganz so einfach sind und auch sehr schmutzig und blutig sind und diese am Ende nicht mehr aushalten kann. Es wird auch hier, wie oft bei Scorsese, gezeigt, wie die italienischstämmigen Frauen, die verheiratet sind mit diesem Mafiosi, einerseits profitieren vom Reichtum ihrer Männer, von den Verbrechen ihrer Männer und wie sie es dann nicht mehr aushalten können, weil sie natürlich ausgenutzt werden. Ne? Sie bekommen zwar Schmuck, sie wohnen in einer großen Villa, die Männer sind aber nie da, haben natürlich allenthalben Affären und die Frauen werden, wenn nicht misshandelt, so dann doch missachtet.
Deswegen war die Figur von Sharon Stone in Casino auch so eine Weiterentwicklung, ne? Weil man hier eine Frau gesehen hat, die nicht damit einverstanden gewesen ist, wie sie behandelt wird.
Ja.
Und deshalb halt ausrastet und auch in den Sumpf eintaucht, also mit Drogen und Alkohol.
Ja.
Aber dann letztendlich trotzdem an die falschen Leute geht.
Die aber ja als Hausfrau auch nicht recht geeignet ist oder sich in dieses von Beginn an nicht fügt. Als Robert De Niro sie kennenlernt, lernt er sie als glamouröse Frau im Pelzmantel kennen. Und hier ist es eben anders, da Ray Liotta und Lorraine Bracco schon sehr früh zusammenkommen und gemeinsam dann aufsteigen und den neuen Reichtum genießen, bis dann die Gewalt, wie du vorhin beschrieben hast, sich auch gegen Lorraine Bracco wendet, die dann auch natürlich zur Informantin Whistleblowerin wird, damit ja in Lebensgefahr gerät und verheimlichen muss, dass sie längst Kontakt hat zu den Behörden, die ja auch die Ahnung haben, dass man nur über die Ehefrauen die Männer überhaupt besiegen kann. Dann ist natürlich spektakulär auch mindestens ein Gewaltausbruch von Joe Pesci, der das dann fortsetzt im Casino, aber es ist hier auch sehr spektakulär. Man muss sagen, bei aller Brutalität, die fast unerträglich ist, ist auch sehr lustig.
Aber er stirbt nicht so spektakulär wie im Casino.
Ja. Also
die Szene in dem Kornfeld mit dem Baseballschläger ist aber deutlich härter, als
gestochen
zu werden. Aber dieser Moment, als er den Kopf zwischen die Autotür einklemmt.
Ja.
Ist das, war das Raging Bull oder war das hier? Ich krieg das mal durcheinander. Den Kopf in die
Autotür. Ja, denn du hast recht. Es ist Raging Bull, glaube ich.
Das ist Raging. Und dann gibt es noch eine andere, wo wir gerade bei Scorsese Gewaltszenen sind. Eine, die mich auch irgendwie, bei der sich bei mir alle Spiegelneuronen zusammenziehen. Das ist die in The Departed, als Leo diesen Kleiderständer nimmt. Kleiderständer haben ja oben oft so Aufsatzstacheln, wo du die Jacken dranhängst. Und dann mit diesem Quintett aus Stacheln dann irgendwie auf den Typen in so ein Gesicht einsticht.
Ja.
Also so eine Defunktionalisierung von so Alltagsgeschichten finde ich immer ganz, ganz ekelhaft.
Ja.
Naja.
Man muss ja eines sagen, Scorsese ist ein großer Bewunderer des Hammer Studios, des britischen Horrorfilm-Studios der 50er, 60er Jahre, die Filme Vincent Price produziert hat. Also die Vampirfilme, die Dracula-Filme, dann später auch den Frankenstein und in Kap der Angst, also 2-3 Jahre später, hat Scorsese diesen billigen, farbigen Horrorschinken des britischen Hammer Studios dann ein Denkmal gesetzt. Und daher kommt eigentlich die drastische Gewalt und das Blut, nur dass es hier ins einigermaßen realistisch gewendet ist. Genau besehen muss man aber sagen, dass die Gewalt von Joe Pesci eigentlich nichts Realistisches mehr hat. Ne? Und es war, auch damals wurde schon gesagt, ist schwer erträglich. Bei Casino war dann die Szene mit dem Baseballschläger im...
Naja, du kannst dann vor allen Dingen so jemanden eigentlich nicht in deinem Team haben. Ne? Also gerade wenn es darum geht, dass du verbindliche Geschäfte machst, in denen du kühl reagierst, darfst du so einen kleinen Choleriker eigentlich nicht drin haben. Das ist schlecht fürs Geschäft. Also normalerweise würde sich in jeder Konstellation, in jedem Organigramm, dass sich so eine Mafia-Gesellschaft zusammenbaut, dürfte so einer keinen Platz haben.
Ja, es ist hier auch...
Das steht viel zu hoch in der Hierarchie.
Das ist hier auch durchaus nicht im Sinne des Mafia-Bosses, der eigentlich immer sehr ruhig, man muss sogar sagen, sanguinisch agiert und sogar sehr langsame Bewegung macht und sehr bräsig ist. Natürlich braucht er einen Ausputzer, aber doch niemanden, der in alle Behörden auf sich zieht und der vor allem auch den Hass sämtlicher Konkurrenten auf sich zieht und der ja auch immer unangemessen reagiert, ne? Weil der in der unvergessenen Szene sagt, lachst du über mich? Lachst du über mich? Bin ich lustig? Bin ich ein Clown? Hä?
Ja, das ist im Grunde ist es der Taxi-Driver nur diesmal mit
dem genau. Ne?
Also nicht von
der das ist Taxi-Driver übernommen. Aber so, das ist natürlich der große Film von 1990 und ist auch ein bisschen Scorseses Rückkehr als Großregisseur, der war schon fast zur Selbstverständlichkeit geworden, Ende der 80er Jahre.
Nächster Film, auch hier haben wir den Soundtrack noch nicht ausgesucht, müssen wir leider improvisieren, wir spielen das jetzt eben ein. Das war von Rob Reiner, nämlich Misery, der, glaube ich, soweit ich das weiß, auf Deutsch auch als Misery ins Kino gekommen ist und nicht diesen blöden Titel Sie bekommen hat. Das war der deutsche Buchverlag von Stephen King. Heine hat immer extrem lustige Titel sich überlegt für Stephen King-Verfilmung, die nach einem sehr einfachen Muster gefolgt sind. Ne? Also nach S, It, gab es dann halt irgendwie 2 Jahre später Misery, 1 Jahr später Misery, dass sie einfach in Sie übersetzt haben. Ein
Sie haben
dann
Misery in Sie
übersetzt? Ja, weil die dachten anscheinend mit S. Das ist so griffig, dass man dann die Hauptfigur, die Krankenschwester Annie Wilkes, die ja sehr mörderisch ist, dann einfach mit Sie übersetzen könnte. Also ein R gibt es zum Glück nicht. Dafür halt so dämliche Titel wie Tod oder Nachts oder so. Also so Einwortsachen, die so den Kopf aufblinken.
Friedhof der Kuscheltiere.
Ja, aber das war zumindest halbwegs noch im Original angelegt.
Ja.
Auf jeden Fall Misery von Rob Reiner. Man muss zu Rob Reiner nochmal sagen, ich habe es glaube ich in einer anderen Folge, wahrscheinlich zu 1986 gesagt, wie sehr er es doch geschafft hat, sich jeweils verschiedenen Genres anzunähern. Das hat eigentlich in dieser Zeitspanne höchstens noch Richard Donner gemacht, der ja so Sachen wie Superman gemacht hat, das Omen oder Lethal Weapon oder diesen Fantasy-Film mit Rutger Hauer hier, Lady Hawk. Und jetzt hat Rob Reiner, der hat ja begonnen mit This is Spinal Tap. Danach kam unter anderem Die Brautprinzessin, es kam Stand By Me, später wird dann auch kommen Harry and Sally, über den du ja gesprochen hast, Eine Frage der Ehre. Und jetzt hat er einen Horrorfilm gemacht, ein sehr gutes Buch von Stephen King, das ursprünglich als Richard Bachmann erscheinen sollte, das hat dann aber nicht funktioniert für King. Und das ist wirklich sehr hochkarätig besetzt, also Director of Photography habe ich gesehen, Kameramann ist Barry Sonnenfeld, der später als Regisseur Karriere machen würde. Und die Übertragung des Stephen King-Romans zum Drehbuch hat William Goldman übernommen, der Schriftsteller. Und ich war tatsächlich auch positiv überrascht. Der Film hat mich damals nicht so interessiert, weil ich irgendwie Kathy Bates ein bisschen manieriert gefunden habe. Aber so als verrückter Fan der ihren Lieblingsschriftsteller, gespielt von James Caan, Paul Sheldon, aus dem Auto zerrt und ihn dann zu Hause bei sich einbuchtet, nur um ihn nicht wieder freizulassen, und ihn zwingt, eine ansprechendere Fortsetzungsgeschichte ihrer Lieblingsfigur Misery zu beenden. Das ist doch als Kammerspiel von Zitters zwischen den beiden doch sehr, sehr gut. Es spielt ja, das war mir damals gar nicht bewusst, sondern das habe ich dann erst auf Straight Story bemerkt, Richard Farnsworth, der da diesen Treckerfahrer spielt, auf dem, nicht auf dem Trecker, sondern hier auf dem Rasenmäher, Harry Dean Stanton besucht, der spielt da nochmal so einen Dorfpolizisten, ein bisschen unterverkauft. Also er wird so als liebenswürdiger Kauz dargestellt, der mit seiner gleichaltrigen, also älteren Ehefrau so den Dorfscheriff macht. Der ermittelt so ein bisschen ins Blaue hinein, wird am Ende doch ziemlich brutal getötet. Das sollte natürlich das war figürlich oder beziehungsweise der einzige Effekt, den das haben sollte, war natürlich, um zu zeigen, dass Annie Wilkes, also Kathy Bates, tatsächlich in der Lage ist, wenn es hart auf hart kommt, auch Menschen zu töten. So. Ja. Sie hat einen Oscar bekommen für die Rolle. Es ist ganz selten, dass eine Frau für die Darstellung einer Schurkin, vielleicht sogar das erste Mal, aber du kennst dich in der Geschichte da besser aus als ich, vielleicht das erste Mal, dass eine Frau für die Darstellung einer bösen Frau einen Oscar bekommen hat.
Ja, also nach dem Role Model sozusagen von Betty Davis, die freilich keine Mörderin gespielt hat, aber schon sehr böse, rachsüchtige Frau. Die hat in den 30er Jahren für Jezebel, glaube ich, einen Oscar bekommen. Aber das war eine andere Art von psychologischem Terror, während Kathy Bates natürlich einen sehr physischen Terror auslöst. Es ist schön, dass James Caan hier noch eine Hauptrolle hatte, eine der wenigen Hauptrollen überhaupt. Ne? Man kann auch nicht sagen, dass er, also im Paten spielt er immerhin eine der Hauptrollen, aber hier spielt er, ist er fast ein Zwei-Personen-Stück, ne? Mit Bates und Caan und immerhin noch Farnsworth als Sheriff, übrigens ehemaliger Stuntman, der es dann zum Schauspieler gebracht hat, im reiferen Alter. Und das ist ein sehr wirkungsvoller Film, der eigentlich auf engstem Raum agiert und auch dadurch, dass Caan bewegungslos ist, hier eine Parallele zu dem Bühnenstück Die Katze auf dem heißen Blechdach von Tennessee Williams, wo Paul Newman lediert ist und immer mit der Krücke herumläuft, eigentlich nur im Zimmer.
Ja, werden die Füße gebrochen da auch in dem Film. Normalerweise im Roman wird ihm ja tatsächlich, glaube ich, ein Fuß abgeschnitten. Das konnten sie da nicht zeigen. Ja. Aber der Roman wie auch der Film soll natürlich die große Angst Stephen Kings behandeln, von einem Fan gejagt zu werden. Er war ja 87 schon unermesslich populär. Genauso populär wie er heute ist. Also er war da schon der Star. Also spätestens nach It von 1986 war er der Superstar. It war das meistverkaufte Buch 1986. Und er hat einfach immer Angst gehabt. Also er lebte damals schon zurückgezogen, weil es immer Irre gab, die gedacht haben, wenn jemand Horrorbücher schreibt, dann kann der auch mit Horror umgehen, also sprich, wenn ich ihn selber verfolge. Und das hat er da natürlich eingebaut. Ne? Auch wenn er es als unter dem Pseudonym Richard Bachmann veröffentlichen wollte, aber das kurz vorher aufgedeckt wurde von so einem Buchhändler, der einfach festgestellt hat, dass die Bücher von Richard Bachmann die gleiche Tonalität haben, das gleiche Vokabular und die gleiche Stilistik benutzen wie Stephen King Bücher. Ne?
Ja, kann er denn seine Schreibweise nicht verstellen?
Weiß
das
nicht,
müsste ihm
J.K. Rowling das kann, die auch ein Pseudonym geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ja auch sehr viele Superstar-Schriftsteller. Vielleicht hat ja Cormac McCarthy jetzt 15 Jahre kein Buch gemacht, weil er in der Zwischenzeit als jemand anders Bücher veröffentlicht hat. Kann ja auch sein.
Ne? Das hat nicht mal Thomas Pynchon gemacht, der freilich selbst verschwunden ist. Also gibt nur den Namen Thomas Pynchon. Und da weiß man aber nicht, ob es Thomas Pynchon überhaupt gibt. Den gibt es vielleicht nicht. Jedenfalls lebt er noch mit 80 Jahren. Aber das ist eine
andere. Schreibt Pynchon noch eigentlich?
Nein, er hat zuletzt nicht mehr geschrieben
in den letzten Jahren.
Das letzte war in Decent Vice, das auch, glaube ich, das auch schon verfilmt wurde. Ne?
Ja, von P.T. Anderson.
Ja, Anderson. Ich glaube, in Decent Vice war das letzte. Okay. Nein, es kam noch eins später, dessen Titel ich nicht weiß, aber das ist 5 Jahre her mindestens. Pynchon ist über 80 Jahre alt. Und da weiß man eben nicht, ob es sich nicht möglicherweise um Phantom handelt. Der ehemalige Kulturstaatsminister Naumann, der einst den Rowohlt Verlag leitete, schwört aber, dass er Thomas Pynchon irgendwo auf Nantucket oder so begegnet ist.
Wieso sollen die beiden sich denn getroffen haben?
Ja, weil Naumann den Rowohlt Verlag geleitet hat, der die deutsche Übersetzung von Pynchons Büchern rausbringt. Und der sagt, er habe Pynchon einmal getroffen oder zumindest mit ihm telefoniert, was natürlich auch bedeutet, dass er mit einem Phantom telefonieren haben könnte. Oder mit dem Autor, der sich verbirgt hinter Thomas Pynchon. Mhm. Naja, ja, also Misery, auch ein recht erfolgreicher Film. Und wie ja doch die meisten, über denen Stephen King steht.
Mhm. Gut, der nächste Film. Musik zu Fegefeuer der Eitelkeiten. Bonfire of the Vanities. Ja, ist das nicht komisch, Rane? Brian De Palma hat nach Michael J. Fox für Verdammten des Krieges nun wieder eine ungewöhnliche Besetzung gewählt, nämlich jetzt Tom Hanks als etwas schmieriger Wall Street Broker. Er wird ja genannt wie im Roman von 1987 Master of the Universe, Meister des Universums. Es ging ja auch durch die Welt, dieser Begriff als E-Man-Bezeichnung für diese Finanzreihe, die immer erfolgreicher und immer ruchloser wurden. Ich fand halt nur, ich musste viel an Bret Easton Ellis denken, an American Psycho. Auch das ist nach seiner Zeit erst gekommen. Den Roman wollte er ja, der hätte auch 87 wie Tom Wolfes Fegefeuer der Eitelkeiten erscheinen sollen. Der Verlag wollte es nicht, deswegen erschien dieser Wall Street Roman um Patrick Bateman erst 1991. Das war zu spät. So wie dieser Film auch 1990 zu spät gekommen ist, auch wenn es 3 Jahre nach Buch erst erschienen ist. Ich will noch kurz 2 Sachen sagen, bevor du den Film vorstellst. Ich musste so ein bisschen lachen, als Tom Hanks in die Bronx fährt mit Melanie Griffiths und sie merken, sie sind im falschen Ende von New York angekommen. Das erinnert mich so ein bisschen an so eine Simpsons-Episode, in der die Simpsons Ferien in New York machen. Und sobald auch nur so ein bisschen das Tageslicht verschwindet und der Spätnachmittag bis zum Abend hin anzubrechen droht, hetzen die wie verrückt aus dem Central Park raus, weil die dieses Klischeebild des Landtouristen im Kopf haben, der denkt, man darf sich auf gar keinen Fall im New Yorker Central Park nach 18 Uhr aufheben. Und so ein bisschen kam mir das in dieser Bronx-Situation mit Hanks und Griffiths auch vor. Ja. Das war das eine. Dann stört mich bei De Palma Splitscreen, wenn er nicht sein muss, wie man ihn hier sieht. Und was mich am meisten nervt ist, er hat so eine sehr, sehr suggestive Kameraführung gemacht, indem er Autoritäten immer von unten nach oben filmt, wie den Richter. Mhm. Oder halt von oben nach unten, wenn es um kleinere Leute geht. Zeigen, hier werden Hierarchien dargestellt in der Gesellschaft. Ja. Das ist mir zu platt.
Ja, das ist wahr. Es ist ein holzschnittartiger Film, der den Roman nicht in den Griff bekommt. Das ist ein 700-Seiten-Roman von Tom Wolfe, der natürlich wie immer bei Wolfe auf Recherchen beruht, auf Zeitungsartikeln. Hier eigentlich auf nichts anderem als eben diese falsche Ausfahrt in New York. Ein erfolgreicher Anwalt, ein sehr biederer Mann von Tom Hanks gespielt, fährt mit seiner Geliebten, die man damals wahrscheinlich ausgeflippt genannt hat und die geldgeil ist, nachdem er, glaube ich, vom Flughafen kommt, in einem Mietwagen, falsch von der Straße ab und sie geraten in ein Viertel, wahrscheinlich Bronze, Harlem vermutlich. So, und man sieht, dass es im Studio gefilmt ist, also wie immer bei Brian De Palma sieht man nicht gerade realistische Schauplätze, brennende Blechtonnen und die fahren ganz langsam dann durch eine Straße und dann kommen all diese bösen Typen mit den Bandanas und den Lederjacken und den Nieten ganz nah ans Auto ran, weil sie einen weißen Mann mit einer weißen Frau gesehen haben, mit einem großen Mercedes, glaube ich. Ne? Jedenfalls in einem Mietwagen und sie sehen sofort, dass sie nicht dahin gehören und die wollen sie zumindest erschrecken oder fordern dann eine Uhr oder so. Und Hanks reagiert natürlich panisch und ja, macht das Fenster hoch und tritt aufs Gaspedal und fährt dann irgendwie gegen eine Blechtonne und hat dann eine Panne und muss dann aussteigen und dann kommen zwei schwarze Männer auf ihn zu und Griffiths sitzt im Auto und sagt, mach schnell, mach schnell, mach schnell und er schafft es nicht, den Reifen aufzuziehen. Und Oder naja, vielmehr, er schafft es dann doch ins, nee, er schafft es dann doch ins Auto. Auf ihn zu
und er, ja,
und er setzt zurück und fährt dann vorwärts und erwischt den einen.
Na, es war leicht anders. Ja. Also er will mit denen ins Gespräch kommen, oder ja, nein, die wollen mit ihm ins Gespräch kommen. Ja. Es ist nicht ganz klar, was sie von ihm wollen, weil man sieht ja nur, wie einer in die Jackentasche reingreift. Es soll auch offen bleiben, ob die ihn wirklich überfallen wollten oder ob die einfach sonst was nehmen wollten. Ja. Und er ist relativ geistesgegenwärtig und nimmt ihm wie so eine Mülltonne und haut die dem einen irgendwie sofort in den Bauch. Er ist gar nicht so unschlagkräftig, Tom Hanks, als Wall Street Broker in dieser Rolle. Es ist dann aber Melanie Griffiths, die aufs Gaspedal drückt.
Ach so,
und das kommt im Ende auch raus.
Sie ist hier Steuer, durch
den Unfall versorgt. Dieser Roman erschien ja zunächst als Fortsetzungsroman. Ich weiß nicht, ob es Vanity Fair war oder New Yorker. Mhm. Und also peu à peu. Und dann kam mir erst das Riesenbuch. Und es war ja, glaube ich, auch tatsächlich sein erster Roman. Ne? Also er hat ja schon hier die Apollo und so. Er hat ja schon, oder hier mit die Hippie.
The Right Stuff.
Right Stuff und Ken Casey und so. Der hat ja schon alles begleitet als Journalist. Aber das war ja, glaube ich, sein erster Roman auch. Ne? Mhm. Und es ist aber schon auch so ein bisschen mit sehr spitzen Fingern angefasst, wie die New Yorker Society, wie Manhattan sich vorstellt, was denn passiert, wenn wir einmal in unserem Leben aus Versehen in der Bronx landen. Das ist so ein Gedankenspiel, das wahrscheinlich jeder reiche Mann von der Upper West Side hat und sich einmal den Luxus gegönnt hat, sich das vorzustellen. Und dafür war dieser komplett immer in weiß gekleidete Schriftsteller halt genau der richtige Mann, um diese Angst in Worte zu fassen.
Ja, also Du hast recht, so wie du es geschildert hast. Du hast den Film möglicherweise jetzt noch einmal gesehen. Ja,
ich habe den gestern gesehen.
Tut mir leid. Also, Ich habe gestern die präzise Schilderung.
Ja. Aber nicht so. Also manche Filme wie der mit dem Wolfland, die habe ich jetzt hier aus dem Gedächtnis gemacht. Aber den, das ist so lange her, weil der Film, ich sag's jetzt einfach mal, auch so schlecht ist, dass ich den so lange nicht gesehen habe. Ja. Und jetzt habe ich ihn gestern nochmal angeguckt.
Ja, ich habe den Film vor einigen Wochen noch einmal gesehen und hatte ihn nicht in guter Erinnerung, hatte ihn damals im Kino gesehen, habe ihn jetzt in noch weniger guter Erinnerung. Also die Fehlbesetzung Tom Hanks, richtige Besetzung, zwar von Melanie Griffiths, die aber auch weit überspielt und eine Karikatur, die dieser Freundin liefert. Tom Hanks auch fehlbesetzt.
Ja, Bruce Willis auch. Was soll der in dem Film? Der hat überhaupt keine Funktion. Man hört ihn aus dem Off, er macht das Voice-Over.
Ja,
er ist alter Ego von Tom Wolfe, alles klar. Mhm. Aber er hat rein erzählerisch überhaupt keinen richtigen Nutzen, weil er zum Finale nichts beiträgt.
Ja. Also Bruce Willis soll natürlich hier der hartgesottene Journalist sein, der Bluthund, der einer Fährte hinterher schnüffelt und der den Verdacht hat, dass mit diesem Hanks etwas nicht stimmt. Denn er hat den Wagen gemietet und er übernimmt sozusagen die Verantwortung für Griffiths. Und wir sind gemeinsam darin, aber die kommen uns nie drauf. Und die Griffiths befürchtet schon, dass das anders sein könnte. Und das passiert dann auch alles. Sie ruft dann auch bei ihm zu Hause an. Er hat eine Ehefrau, die ohnehin schon einen Verdacht hat. Hanks läuft dann zum Telefonieren mit dem Hund raus, während es regnet. Und dann ruft die Griffiths bei ihm zu Hause an und die Ehefrau ahnt, dass etwas nicht stimmt. Und Hanks verwickelt sich immer mehr in Widersprüche. Ne? Es kommen dann die Polizisten in die Wohnung und merken bald, dass er nicht präzise schildern kann.
Er macht zwei ganz großartige Sachen, nämlich in dieser Gerichtsszene am Ende. Er kommt, also er wird ja ausgebuht von den Afroamerikanern, die in New York leben, weil sie wollen unbedingt, dass er an den Galgen kommt. Und er ist völlig fertig und sagt sofort, es tut mir einfach alles nur leid. Und das ist halt total menschlich, sowas zu sagen, weil er das Schuldgefühl hat. Aber seine Darstellung ist insofern großartig, als dass er ein Tom Hanks, man kennt ihn nicht als hämischen Menschen, aber er hat selten hämischer geguckt, als am Ende, als Melanie Griffiths ja behauptet, ja, es war Sherman, der den Wagen gefahren hat und nicht ich. Und er dann einfach, wie so in so klassischen billigen Gerichtsfilmen, derjenige ist, der auf das Aufnahmegerät Play drückt und dann vorspielt, nämlich was er aufgezeichnet hat, nämlich, dass sie bekennt, dass sie die Autofahrerin gewesen ist. Ja. Und er hat so ein herrliches Grinsen im Gesicht, so ein schadenfrohes Grinsen, wie man es danach in Tom Hanks Film nie mehr gesehen hat. Also ich glaube, die Rolle war für ihn sehr einflussreich, nämlich danach Rollen nur noch anzunehmen, wie er sie halt nie wieder annehmen würde. Also er hat selten so einen widerlichen Typen gespielt wie in diesem Film.
Ja, der aber dann doch sehr harmlos wirkt bis zu dem Moment, da er dann dieses Tonband präsentiert oder das Diktiergerät. Ich glaube, er hat das auch nicht hat das absichtlich aufgenommen?
Das weiß ich nicht. Es wäre also, komisch,
wenn es absichtlich aufgenommen hat. Er hat zu einem früheren Zeitpunkt, als er noch keinen Verdacht gegen die Griffiths hat, selbst zwar schon etwas in Bedrängnis geraten ist, aber noch glaubt, dass sie da rauskommen werden, hat er es aufgenommen, muss also das Gerät in der Tasche gehabt haben, als sozusagen noch die erotische Sensation Griffiths, die auf seine Kosten in einer Wohnung lebt, als er sie aufsucht, und da wird genau dieses Gespräch, das dann beweist, dass die Griffiths gefahren ist und den Tod des Mannes verursacht hat, was am Ende ihn freispricht. Und die Pointe ist dann natürlich auch sehr, sehr billig, dass der Trinker Bruce Willis, der als dysfunktional gezeigt wird, als jemand, der eigentlich gar nicht mehr dazu in der Lage ist, irgendwas zu schreiben oder gar zu recherchieren, dass der natürlich aus diesem Material einen Tatsachenroman spinnt und natürlich dann den Pulitzerpreis oder eine große Literaturauszeichnung bekommt, wobei man aus diesem Stoff ja überhaupt keine Literatur machen kann. Und Tom Wolfe hat es genauso gemacht, ist auch keine Literatur geworden, aber ein sehr erfolgreicher Roman, der in den USA also ein Riesenbestseller war, auch in Deutschland diskutiert wurde, da allerdings auch schon mit dem auch in Amerika erhobenen Vorwurf des Rassismus und der fragwürdigen Schilderung der schwarzen Figuren. Unter anderem gibt es einen schwarzen Priester und einen Bürgerrechtler, der an Jesse Jackson angelehnt ist, und so eine Art Gospel-Prediger, und beide werden als sozusagen manipulierende Mediengestalten gezeigt, die nur daran interessiert sind, ins Fernsehen zu kommen mit ihren Brandreden. Ne? Das ist von heute aus interessant zu sehen, wie das Fernsehen da gezeigt wird. Da kommt dann immer jemand gleich mit der Kamera und hier, stellen Sie sich mal dahin, und dann schwingen die beiden große Brandreden. Ne? Und das wurde durchaus auch dem Roman vorgehalten. Ich kann mich auch daran erinnern, 1988 war die deutsche Übersetzung in Deutschland erschienen, und da hat man auch schon mal darüber nachgedacht, welchen Realitätsgehalt hier Tom Wolfes
Roman hat. Man hat die Figuren teilweise umgeändert. Also ich glaube, man hat, ich weiß nicht, ob es der Richter war, der gespielt von Morgan Freeman, der war, glaube ich, im Roman deutlich erkennbar jüdischer Identität, und da haben sie jetzt hier einen Schwarzen genommen. Wahrscheinlich, um da nochmal, ihm wird ja dann auch vorgehalten, er ist ja selber ein Rassist. Ne? Er treffe eine rassistische Entscheidung, weil er sagt, nach jetziger Beweissage muss er jetzt freigesprochen werden und so weiter. Und das hat ihn ja trotzdem aufgeregt, die Gemeinde, und Tomenz kommt ja dann frei.
Ja.
Und da nochmal vielleicht nochmal Widersprüche zu zeigen. Aber das ist so sekundär behandelt, und Morgan Freeman wütete auch so seltsam auf dem Richterstuhl hin und her, dass man überhaupt nicht mehr Bezüge herstellen kann, welche Motivation er überhaupt gehabt hat.
Ja, also das hat es noch vereinfacht. Sie wollten sich natürlich anders als der Roman auch gar nicht einlassen auf Nebenfiguren wie den Richter, hat man gesagt, naja, besetzen wir auch noch als Schwarzen. Dadurch wird es zugespitzt. Das ist klar, es muss Hanks eigentlich schuldig gesprochen werden, der hat dann gar keine Chance. Mhm. Aber abgesehen davon ist er ja, oder ist Melanie Griffiths auch durchaus schuldig, und man hätte da ja wahrscheinlich auf Totschlag erkannt, ne, oder wie heißt das, fahrlässige Tötung oder dergleichen. Aber so, es wurden Ängste artikuliert, die in den 80er Jahren in New York gang und gäbe waren. Es gab später diesen Central Park Mord, Vergewaltigung einer Joggerin. 1991 war das, glaube ich. Und das hat John Didion dann beschrieben, wie das in der Boulevardpresse ausgeschlachtet wurde, und der Prozess über Monate, Donald Trump vor der Todesstrafe und so weiter. Das war dann sozusagen das Nachspiel. Ja, also okay. Bonfire ist ein Film, der ist eigentlich wie eine Comic-Verfilmung mit realen Figuren.
Ja. Den nächsten Film stelle ich vor mit dem Lied, das jeder kennt, ein Schlager, der damals zum zweiten Mal in die Charts gekommen ist, nämlich Unchained Melody.
Oh, my love,
your touch alone. Lonely time.
Ja, Thesos Goes. Oder wie er den deutschen überflüssigen Beititel bekommen hat, Nachricht von Sam.
Ja.
Ja, dieser Song, ne, der war ja ein dermaßen großer Hit, dass U2 den auch prompt 2-3 Jahre später in ihrer Zoo TV und Europa Tour mit aufgenommen haben, als B-Seite Vorgabe schon mal veröffentlicht und dann auch live gespielt haben. Dieses Lied, ne, das durchtönte nun wirklich jeden Oldie-Sender und man denke dann nur mal an diese ikonische Einstellung von wie heißt denn mal die Frau von Bruce? Demi Moore, die dann im ikonischen Latzanzug dann irgendwie hier tönert. Das ist ja natürlich nicht ohne Grund auch 1000 Mal noch karikiert worden in verschiedenen Filmen. Ich möchte trotzdem einen kleinen Vortrag halten, weil dieser Film, also ich hätte es ja nicht gedacht. Ich habe so eine Schwäche für den Film, und wie bei der mit dem Wolf dann so kitschig wie auch ist. Also er gefällt mir dann letzten Endes dann doch total gut. Also erstmal mag ich die Darstellung von Patrick Swayze. Ich mag es, dass er sich wie ein Mensch verhält. Von vielen Geistern erwartet man ja, dass sie weise sind und sofort ihren Geisterstatus akzeptieren. Aber er verzweifelt doch sehr an der Tatsache, nicht mehr im Leben tätig zu sein. Und es ist natürlich dramaturgisch so ein bisschen blöd gemacht, weil es gibt am Laufenden Band Selbstgespräche von Demi Moore als auch von Whoopi Goldberg, damit wir halt erfahren, was die überhaupt denken. Ne? Weil Sam, der Geist, hört ja mit. Und er kann mit denen erstmal nicht kommunizieren, zumindest mit Demi Moore nicht. Und deshalb müssen die Selbstgespräche führen, um die Dynamiken da irgendwie noch aufrechtzuerhalten, wie die überhaupt im Bezug zueinander standen. Im Grunde genommen ist dieser Film, wir werden später bei Pretty Woman noch über die Männerträume reden, behandelt auch dieser Film einen Männertraum, nämlich sozusagen den Traum einer totalen Überwachung der Partnerin, auch im Tod. Ne? Er fühlt sich für sie weiterhin verantwortlich. Er will nicht, dass sie beschissen wird durch seinen ehemaligen Geschäftspartner, der für seinen Tod indirekt verantwortlich ist. Und Patrick Swayze, der seinen Durchbruch hatte mit Fackeln im Sturm und schon da schon durch so eine gefühlvolle Art, so eine neue Männlichkeit irgendwie auch mit dargestellt hat. Also der hat mich derart überzeugt, dass ich dann doch begonnen habe, ihn auch als Mensch oder als Schauspieler auch zu vermissen. Ne? Er ist ja später, glaube ich, war das Leber- oder Lungenkrebs, ich weiß es nicht, mit 57 Jahren gestorben. Und das war damals ein Schock. Und ich habe jetzt auch nochmal gesehen, hier oder wie auch in Dirty Dancing, wie natürlich er sich doch diesen Männlichkeitsbildern stellt und wie verwundbar er sich doch letzten Endes irgendwie zeigen kann. Das Lustige ist natürlich, dass er hat mich so ein bisschen an Damien Thorne aus Das Omen erinnert, weil egal, was er anstellt, wenn er irgendwie mit Leuten, wenn er Rache üben will, in Kontakt tritt, er ist immer für deren Tod verantwortlich. Also sein späterer Geschäftspartner, also der Schurke des Films, wird von so einer riesigen Glasscherbe im Herzen getroffen und stirbt. Dann verfolgt er seinen eigentlichen Mörder, seinen obdachlosen Penner, und hetzt in die Straße lang, prompt wird er von einem Auto überfahren. Er ist derjenige, der so wie in Das Omen so für besonders absurd groteske Todesfälle verantwortlich ist. Ich möchte noch mal kurz was sagen zu Whoopi Goldberg, die einen Oscar bekommen hat als beste Nebendarstellerin. Ich habe schon mal in anderen Episoden, ich glaube das letzte Mal, als wir über den letzten Spike Lee-Film The Five Bloods gesprochen haben, dieses Prinzip des sogenannten Magical Negro erwähnt. Oder wie Spike Lee ihn getauft hat in Bezug auf den Film The Green Mile und die Rolle von John Coffey, den super-duper Magical Negro. Und so eine Magical Negro spielt Whoopi Goldberg leider auch. Also sie ist eine schwarze Frau, die so ein bisschen irre dargestellt wird, von deren Leben man wenig erfährt. Und sie funktionalisiert sich eigentlich nur für diesen Film, um Sam zu helfen, um mit Demi Moore wieder zusammenzukommen. Sie hat überhaupt kein eigenes Leben, ist aber halt die verrückte Schrapnelle. Aber unabhängig davon, dass dieser Magical Negro-Faktor, dieses Vorurteil hier nochmal zum Tragen kommt, ist mir noch wieder aufgefallen, wie gut die Chemie eigentlich ist zwischen diesen drei Hauptfiguren. Es gibt sowieso eigentlich nur vier. Es gibt diese drei und den Schurken. Es gibt also Whoopi Goldberg, Swayze und Demi Moore. Und wie liebevoll die untereinander umgehen und wie lustig das auch teilweise ist. Also das hat mich dann doch extrem gepackt. Er verabschiedet sich am Ende ja von seiner Molly und sagt dann auch so irgendwie, gibt dir noch was mit, bevor er in das ewige Licht eintritt, sagt er, es ist faszinierend, die Liebe im Ändern, die man mitnimmt. Das ist natürlich besser, wenn man diese Liebe mitnimmt und nicht so gleichgültig ist, wie man sich Verstorbene im Himmel immer vorstellt, nämlich von so ewiger Ruhe durchseelt, die nichts aus der Ruhe bringen kann, sondern halt doch irgendwie noch so ein intaktes Gefühlsleben haben und das halt mitnehmen. Unabhängig davon, dass der Film natürlich sehr, so eine sehr christliche christlich-religiöse Fantasie natürlich erzählt vom Leben des Jenseits und die Bösen werden dann ja auch so von Dämonen, die auf die Erde kommen, in die Hölle gezerrt und so. Also es ist schon ein sehr christlich inspirierter Film.
Du lieber Gott. Also der Eloge will ich gar nichts entgegensetzen. Die berühmte Szene mit dem Lehm, mit dem Töpfern, ne?
Ja.
Die ist heute natürlich so legendär, dass eigentlich nur noch diese Szene gezeigt wird, wenn man sich kaum an den Film erinnert. Aber du hast das schön geschildert. Es gibt tatsächlich auch einen Film. Ich hatte immer wenig gefallen, schon seit Ernst Lubitsch, an diesen Himmels-Höllen-Filmen, ein Verstorbener auf das Geschehen auf Erden schaut und dann eingreift. 1978 gab es den Film Heaven Can Wait. Da wird wiederum dieses alte, das Motiv aus dem Lubitsch-Film von, ich glaube, 1943 variiert mit Warren Beatty, der im Himmel ist nach einem Unfall und der aber dann auch nochmal auf die Erde zurückkommt. Also das ist mir nicht so vergnüglich, aber es ist eine geschickte Variation. Mit etwas ungewöhnlicher Besetzung. Swayze hätte ich nicht besetzt. Auch Demi Moore hätte ich wahrscheinlich nicht besetzt. Aber
sie waren beide nie besser. Also
ich
bin von beiden begeistert gewesen. Mhm. Sie wirken auf mich auch so, als wären sie eher beim Casting zweite Wahl gewesen oder dritte Wahl. Das ist eigentlich sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Patrick Swayze hat ja auch nie große Chancen gehabt auf große Rollen, muss man auch mal sagen. Danach gab es noch Point Break.
Mhm.
Und dann war er eigentlich weg. Ne, dann wurde er nochmal ausgegraben für Donnie Darko als Kultfigur, fast schon wie Tarantino es machen würde, so ein Has-Been zu nehmen, aber er ist einfach ein toller Schauspieler. Also ich habe dann auch richtig, ich habe dann nachher erst im Netz nochmal geguckt nach Fotos, als er schon krank war und wie leid mir das dann auch tut. Ne? Er hatte im Grunde genommen nur 5-6 Jahre, die bedeutsam waren. Fackeln im Sturm 85, Dirty Dancing 87, Ghost 91 dann nochmal als Bösewicht in Point Break neben Keanu
Reeves. Dirty Dancing?
Ja, genau, 87 war der. Mhm. Das waren ja eigentlich diese 5-6 Jahre. Ne? Mehr durfte er eigentlich nicht haben. Und das ist, finde ich, seine beste Rolle. Also
ja, eigentlich ein Fernsehschauspieler bei Fackeln im Sturm, dachte man, naja, auch mit dieser Langhaarmähne, mit dieser Schmalztolle, ne?
Mhm.
Das war und der ja auch eine merkwürdig, wie soll man sagen, eigentlich so wenig maskuline Erscheinung, ne? Im Unterschied zu seinem Rivalen oder Freund, ne? Freund und Rivalen in Fackeln im Sturm, ist er doch, abgesehen davon, dass er dann er humpelt an einem Stock, ist also versehrt, ist er da der weniger agile, wenn auch dann am Ende der Überlebende, glaube ich.
Ne? Beide überleben.
Beide überleben.
Die Frage aber, kommt, er kommt ja zu spät zur Farm zurück. Ne? Also Gene Simmons, seine Mutter erwartet ihn, wurde in der Zwischenzeit aber umgebracht durch Forrest Whitaker. Ich glaube, Forrest Whitakers erste Rolle. Mhm. Und er schafft es nicht rechtzeitig, ihr zu sagen, Mama, ich bin wieder zurück. Und hält dann nur noch den Leichnam in den Arm, bevor die ganze Farm niederbrennt.
Ja.
Ja. Ach, herrlich. Fackeln im Sturm.
Ja, da gab's doch noch mindestens eine zweite Staffel, oder?
Das war das Ende der zweiten Staffel.
Ja, danach
gab es noch die dritte Staffel. Es gibt tatsächlich eine dritte Staffel.
Ohne Patrick Swayze.
Ja, aber in der Hauptrolle wurde dann übernommen, ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber hat einer der besten Rollennamen, die man sich überhaupt für einen Schurken überlegen kann, nämlich Elkanah Bent. Das ist ja der Ausbilder gewesen von Ori Maine und George und der sie immer gejagt hat. Nachdem, wie heißt der noch? Lamotte, das ist doch der James
David Cameron
gespielt wurde, ne? Ach, ja, da müssen wir auch noch drüber sprechen, über die besten Serien. Okay, meinetwegen können wir Ghost dabei jetzt belassen. Jetzt tauchen wir ein in ähnlich seichte Gewässer, die aber auch schön sind. Nämlich mit Musik von Randy Newman. Endlich singt er mal nicht, sondern macht es nur instrumental. Nämlich Awakenings Zeit der Erwachung.
Das hast du gesagt, seichte Gewässer.
Ja, und es war falsch. Ich habe mal einen Fehler. Es ist kein seichtes Gewässer. Ich musste nur dran denken, weißt du, diese Rollen, bevor du vom Film erzählst, auch dieser Film von 1990, solche Filme würden heute nicht mehr gedreht werden, ohne dass ein Shitstorm hagelt, weil ihr wird mit extrem starken Behinderungen auch umgegangen. Robert De Niro, der wirklich sehr, sehr fertig in seinem Sessel sitzt, der hat eine zerebrale Lähmung, glaube ich, die sich auf den Körper auswirkt. Er kriegt alles mit, aber kann sich nicht mehr bewegen. Und in der heutigen Zeit, in der sehr viel sensibler mit Behinderungen umgegangen wird, gäbe es wahrscheinlich auch Stimmen, die gesagt hätten, ihr dürftet das so nicht machen. Ich finde halt, wir hatten ja über Midnight Run gesprochen, der 2 Jahre älter ist als Awakenings. Er sieht im Film lustigerweise ein bisschen aus wie Charles Grodin, der Midnight Run ja die zweite Hauptrolle gemacht hat mit dem Seitenscheitel. Nun hat ja Daniel Day-Lewis in My Left Foot ja schon so einen Oscar dafür bekommen, von da war der Weg geebnet für die Darstellung solcher Filme. 2 Jahre früher gab es auch schon den Rain Man, also es war so eine kleine Welle von Filmen, in der große Hollywood-Stars Menschen mit Behinderung darstellen, die vielleicht so nicht bekannt gewesen sind. Nun sieht man halt teilweise, wirkt das ein bisschen wie eine Comedy, wenn diese Menschen dort nur grobmotorisch in ihren Stühlen sitzen und dann fast wie so Schaufensterpuppen oder wie so Spielmannszuggruppen, denen man so eine Münze einwirft, dann irgendwie ihren Löffel dann irgendwie dann doch zum Mund bewegen. Moral der Geschichte ist ja, Behandlung war irgendwann zu teuer und die Krankenschwester sagt zu Dr. Sachs, also Oliver Sachs, der hier Sayer heißt, Robin Williams, uns allen wird das Leben gegeben und wieder genommen. Ist natürlich ein bisschen billig philosophisch. In den letzten 3 Minuten wird dann auch tatsächlich eher Robin Williams Geschichte aus dem Film als die von De Niro, weil er sich eigentlich an seine Krankenschwester herannähern kann. Ne?
Ja, aber von Beginn an, also Oliver Sachs, ein britischer Neurologe, der in Amerika gelehrt hat und 2 Jahrzehnte in New York. In den 60er Jahren kam er nach Los Angeles, dann nach New York gegangen, hat an der Universität gelehrt und mit einigermaßen spektakulären Experimenten, die zuerst angefeindet, ja nicht ernst genommen wurden von der Fachgemeinschaft, der Neurologen und der Psychiater. Sex, eine radikale Gestalt, wer sich dafür interessiert. Es gibt eine Autobiografie bei Rowohlt, gibt einen Dokumentarfilm, der noch jetzt bei Arte ARD in der Mediathek oder bis vor kurzem da zu sehen war, jetzt nicht mehr. Aber 90-Minuten-Film, der sozusagen von den letzten Tagen, dem letzten Jahr von Oliver Sacks, dessen Biografie erzählt. Und der hat Anfang der 70er Jahre ein Experiment gemacht mit Menschen, die in der Geriatrie, in der geschlossenen Geriatrie waren, weil sie wie eingeschlafen waren, also sich eigentlich nicht mehr bewegen, nicht mehr richtig artikulieren konnten. Es ist ihm gelungen, mit der Konzentration auf diese Gestalten und dem Hervorlocken der Erinnerungen und durch das, zum Beispiel durch das Zuwerfen eines kleinen Balles, sie wieder in Bewegung zu versetzen. Das wird ausführlich beschrieben in einem Buch, das glaube ich auch Awakenings heißt und das Sex dann aus seinen Studien gemacht hat. Ursprünglich waren es aber Studien, die er über mehrere Jahre fortgeführt hat an diesem Klinikum in New York und die für eine Weile erfolgreich waren, deshalb Awakenings. Aber das glückte tatsächlich nur für Monate, allenfalls Jahre und mit unterschiedlichem Erfolg und auch nicht bei allen Patienten. Nun spielt Robin Williams diesen Sex hier Sayer in der vertrauten Weise und schon als Kauz, der außerhalb dieser Forschungsgemeinschaft da lehrt, der sich auch dem Widerspruch aussetzt, und dessen Forschung viel Geld kosten.
Naja, er hat einen Mentor. Er trifft Max von Sydow. Max von Sydow, der alterslöseste Schauspieler aller Zeiten. Also das hängt auch mit dem Exorzisten zusammen, glaube ich. Also da wurde er auf alt geschminkt, obwohl er sehr jung war. Ja. Und wenn man ihn jetzt 1990 sieht, also man weiß gar nicht, war er da älter als bei Game of Thrones, war er da jünger als bei Game of Thrones, war er älter als bei Star Wars, älter als bei Minority Report. Also dieser Mann ist ein Wunder, ne?
Ja, nun, der hatte schon die große Karriere bei Ingmar Bergman schon in den späten 50er Jahren Hat dann in nahezu allen bedeutenden Filmen Bergmanns in den 60er Jahren gespielt und kam darüber dann zu einer Hollywood-Karriere, ne? Weil die Filme Bergmanns allmählich auch in den USA rezipiert wurden. Und ungefähr zu der Zeit war er auch bei Woody Allen in Hannah und ihre Schwestern. Und auch damit ist er dann noch bekannter in den USA geworden. Ja, der spielt tatsächlich die Figur, die Robin Williams ermöglicht, überhaupt diese Experimente zu machen. Und es wird dann sehr eindrucksvoll gezeigt, dass er den schon verdämmerten, gar nicht so alten Robert De Niro, das stimmt auch nicht ganz, De Niro war damals wahrscheinlich Mitte 40,
46,
ja. Ja, ein so junger Mann war in der Studie, soweit ich weiß, es gibt auch Super 8 Aufnahmen, schwarz-weiß.
Wurde der eigentlich sowohl für Goodfellas als auch Awakenings nominiert?
Also Awakenings wurde er nämlich wurde nominiert. Auch nicht nominiert.
Doch. Awakenings doch, wurde er ja. nominiert, aber für ja. Goodfellas vielleicht nicht, das weiß ich nicht.
Nee, für Goodfellas wohl nicht.
Wo er ein starkes Jahr für ihn,
aber. Eine Nebenrolle spielt. Ja, hier war es nahezu unvermeidlich, weil er diesen eigentlich schon erloschenen Mann zeigt als jemanden, der plötzlich nicht nur aufblüht, sondern sich an alles erinnert, sich auch nicht mehr stottert oder konnte fast nicht mehr sprechen. Jetzt bildet er wieder Sätze, lernt eine Frau kennen, die auch zu ihm ins Heim kommt, essen gemeinsam, er spricht mit Robin Williams. Und das Zittern lässt nach, also es ist sowohl auch eine zerebrale Krankheit, die sich vollkommen auf den Körper überträgt, woraus eine Lähmung hervorgeht, auch eine Lähmung des Geistes und der Sprache. Das wurde eben so selten beobachtet, dass es auch keine Therapie dafür gab. Jetzt muss man am Schicksal der Figur von Robert De Niro bemerken, dass es eben auch keine Heilung gibt. Und er fällt dann langsam und verzweifelt zurück in das Zittern und in den Verlust der Sprache.
Ja, das ist ja die Tragik, dass es halt nicht eine Sache der Kosten, der Behandlungskosten ist oder der Erforschung eines untypischen Medikaments. Es wäre noch einfach gewesen, wenn man dann der Pharmaindustrie oder dem Medizinerstand dann irgendwie das hätte anhängen können, dass sie das nicht unterstützen. Nein. Unabhängig davon, von der kontinuierlichen Dosierung dieses Stoffes, der zur Verfügung steht, verfallen halt die Patienten trotzdem wieder in ihr altes Muster zurück. Das ist halt die größere Tragik
einfach. Ja, es braucht ein Medikament. Ich bin nicht sicher, das habe ich jetzt nicht nachgelesen, nicht parat. Ich habe Sex Buch einmal gelesen. Das ist schon so etwas wie Amphetamin. Ne? Also und es wird in dem Film gezeigt, dass immer mehr von dem weißen Pulver, das aussieht wie Kokain, eigens hergestellt wird, was auch kostspielig war und dass sie immer höhere Dosen brauchten. Ne? Und ich weiß, dass es auch tatsächlich sehr teuer und aufwendig war und dass die Experimente angefeindet wurden und dass Sex, auch nachdem das Buch erschienen war, noch viele Jahre weder ernst genommen wurde, noch eingeladen wurde zu Kongressen und am Ende seines Lebens, vor 3 Jahren, glaube ich, sagt er in dem Dokumentarfilm, na, das änderte sich alles, als der Film Awakenings erschien. Als 1990 Awakenings, Regie von Penny Marshall, erschien, kamen plötzlich alle an, hatten immer das Buch schon gelesen, liebten das Buch, die Leute wollten an den Set kommen und sie wollten mit Robin Williams sprechen.
Ja,
und dann, ne, ja, dann Robin Williams.
Frau mit dem Hut, ne? Das war sein großer Buchhit.
Ja, klar. Mann, also, aber das war auch noch nicht so berühmt. Der Buchtitel war berühmt, aber das war auch Jahre später. Awakenings war sein erstes Buch und diese Art, eine Studie in eine Erzählung, in eine halbfiktionale Prosa zu verwandeln, das war bei Sex einzigartig. Und er hat viele dieser Bücher geschrieben. Und das der Mann, der seine Frau mit einer Hutschachtel verwechselt, ist eben aufgrund des Titels so populär geworden. Und Zeit des Erwachens hat ihn dann als deutscher Titel Zeit des Erwachens hat ihn auch in der Fachgemeinschaft so beliebt gemacht, weil alle glaubten, wenn Robin Williams diesen Wissen, diesen Neurologen spielt, ja dann muss ja was dran sein. Ne? Ja,
die sahen sich sogar ähnlich.
Ach. Ja, eine gewisse Ähnlichkeit. Also Williams hatte noch volleres Haar 1990, aber eine gewisse Ähnlichkeit, so stämmig und gedrungen sind beide. Mhm. Und daraufhin wurde Sex endlich ernst genommen. Kurzum, der Film ist kitschig, auch zeittypisch, aber er zeigt doch anrührend das kurze Erwachen eines Mannes. Robert De Niro, was soll er machen? Er muss es natürlich überspielen. Also jeder würde sagen, ja, er legt es auf noch einen Oscar an.
Aber ich finde gar nicht, dass er das überspielt.
Ja.
Also ich finde schon, dass er sehr klar, es gibt bestimmte Gestiken oder Mimiken oder Geräusche, die man macht, die man vielleicht mit jeder Art von Behinderung generalisierend assoziieren würde. Also das ist vielleicht so aus dem Topf der Manierismen vielleicht irgendwie gegriffen sein.
Ja.
So. Aber ich finde auch, als er sich am Ende von Penelope Ann Miller verabschiedet und sagt, wir werden nie wieder miteinander reden und dann tanzen sie nochmal. Also das Jahr 1990 war ein Jahr der wirklich berührenden Momente und das hat dieser Film von Penny Marshall, das war ja eigentlich auch ihr letzter großer Hit nach Big, also die kann einfach zeigen, wie man in so kleinen Momenten halt so Welten darstellen kann.
Wenn du es so sagst, möchte ich es glauben. Hm. Aber natürlich gab es in der Wirklichkeit niemals diesen Moment, in dem der Patient gesagt hätte, ne, zu der Frau, in die er sich verliebt hat, die dann,
halt so sein,
jetzt falle ich zurück in meine Krankheit, jetzt tanzen wir noch einmal, du siehst, wie sehr ich zittere.
Naja,
deshalb gibt es das Kino.
Ja. Ja. Okay, jetzt nochmal zu etwas ernsteren Stoff. Nämlich Night of the Living Dead 1990, Musik. Ja, dieser Film war eine kuriose Entstehungsgeschichte. Muss man ein bisschen früher ansetzen. Es ist das Remake von Die Nacht der lebenden Toten. Night of the Living Dead kam 1990 als Remake ins Kino mit dem etwas dämlichen Titel, deutschen Titel, Die Rückkehr der Untoten. Was Quatsch ist, denn wenn es ein Remake darstellt und die erste Nacht der lebenden Toten darstellt, ist es keine Rückkehr, sondern sozusagen nochmal die Inszenierung der ersten Nacht. George A. Romero hat den produziert und sein Freund Tom Savini, der Maskenbildner, hat erstmals Regie für einen Kinofilm geführt. Der Film war ein großer Misserfolg, künstlerisch wie kommerziell, was ich nicht nachvollziehen kann. Die Motivation, den nochmal zu drehen, bestand daran, dass es für den originalen Nacht der lebenden Toten eine Public Domain, also der hat den Public Domain Status eingenommen, so eine Art von Gemeinfreiheit. Jeder darf das neu verfilmen, jeder darf so viele Remakes, jeder darf so viele Fortsetzungen drehen, wie er will. Was einem ganz blöden Fehler zugrunde liegt, nämlich aus dem Originalfilm, der damals auch Night of the Flesh Eaters hieß, wurde von der Produktionsfirma das Copyright-Zeichen aus Versehen entfernt. Und das war notwendig, um das Copyright in Anspruch nehmen zu können. So, und weil das nämlich aus den Original-Filmrollen blöderweise bei irgendeinem Schnitt entfernt wurde, darf jeder diesen Film verfilmen. Romero war dann 1990 mit Savini nochmal dran, weil er endlich Geld machen wollte. Er hat dadurch, dass er nicht die Rechte hatte, an die Nacht der lebenden Toten auch niemals Millionen einnehmen können. Co-Autor John A. Russo auch nicht. Und deshalb wollte er einmal, und um seinem Freund Savini eine Starthilfe zu geben, nochmal an den alten Stoff ran und zu sagen, jetzt machen wir nochmal eine 1990-Verfilmung in Farbe. Jeder weiß ja bei Die Nacht der lebenden Toten, das gilt so als Allegorie, als Sinnbild auf den Vietnamkrieg. Die gefallenen GIs oder die gefallenen Vietcong oder die gefallenen Vietnamesen in Form von lebenden Toten greifen Amerikaner on their home turf an, umzingeln das Farmhaus und wollen die töten. Das fiel 1968 das Jahr auch der Bürgerrechtsbewegung, der Antikriegsbewegungen, Anti-Apollo-11-Bewegungen und das wirkte da irgendwie ganz gut. Dieses Momentum hat der neue Nacht der lebenden Toten natürlich nicht. 1990 war das alles nicht mehr virulent, was 1968 so auffallend war. Aber also auch Tom Savini hat sich so eher so ein bisschen verschämt, dann irgendwie um so eine Metapher bemüht und gesagt, ja, damals war es Vietnam, Heute ist es irgendwie AIDS. Der Film soll sozusagen die Angst der Menschen vor AIDS darstellen. 1990 noch eine überwiegend tödliche Krankheit. Es gab noch keine Medikamentencocktails. Es war irgendwie, glaube ich, hatte ich nochmal nachgeguckt, unter Männern in den USA die dritthäufigste Todesursache zwischen 25 und 44. Also wirklich eine ernstzunehmende, heute ist immer noch ernstzunehmende Krankheit, aber damals in fast allen Fällen auch tödlich verlaufende Krankheit. Das ist als Allegorie hier natürlich ein bisschen schwach, weil das ja im übertragenen Sinne bedeuten müsste, dass die Zombies als Rächer, Zombies sind ja mal Rächer, für die AIDS-Toten Lebende anfallen, die wiederum Angst haben vor diesen Zombies. Also sprich, man hat Angst vor AIDS-Kranken. Das ist ja das Bild, was dann dadurch entsteht. Also es kracht und ächzt an allen Ecken, diese Metapher, das ist schief gewählt von Savini. Ich habe den Film jetzt trotzdem nochmal ausgewählt für 1990, weil ich ihn tatsächlich noch besser finde als das Original. Man sieht ja am Anfang den Zombie, wie er so beiläufig auf dem Friedhof Barbara und Johnny anfällt. Das wurde jetzt ersetzt durch einen Jumpscare, also sozusagen eine sehr moderne Art der Schreckensinszenierung. Ich finde auch das Mädchen ist da sehr berühmt geworden. Die kleine Karen im Keller, die mit der Gartenkelle die Mutter tötet, was man 1968 ja auch als Zeichen dafür gesehen hat, wie die junge Generation sich gegen die Elterngeneration auflehnt. Im selben Jahr ja auch dargestellt in Rosemary's Baby, später durch den Exorzisten. Hier sieht man ein fast noch gruseligeres Mädchen in so einem kleinen Feierkleid. Ist aber besonders grausig, wenn Zombies oder Verstorbene oder Vampire in so Feierkleidchen auftreten. Das hat mich auch sehr beeindruckt. Ich habe mir den Film jetzt nochmal angesehen und finde ihn auch wirklich gruselig. Sind die bestaussehendsten Zombies, die man bis dahin gesehen hat. Und es tut mir sehr leid, dass dieser Film kein Erfolg wurde. Ich weiß auch, Arne, für dich ist es immer sehr schwer, über Zombiefilme zu reden, weil sich das Genre überhaupt nicht interessiert. Hm.
Ja, das ist wahr. Aber ich weiß, dass Bela B. über George Romero einen Dokumentarfilm gedreht hat und ihn zum Interview getroffen hat. Und da sieht man auch auf einem Fernsehschirm, glaube ich, Ausschnitte aus Night of the Living Dead, die so vom Video abgespielt werden. Mhm. Und die da, damalige, also den typischen, im Hotelzimmer, glaube ich, den typischen Eindruck erwecken, den ich immer von den Zombie-Filmen hatte, dass man aus der Videothek eine VHS-Kassette ausleiht und dann meistens unter Jungs sich solche Filme ansieht. Es war Cheech and Chong, Night of the Living Dead und einige andere Horror- und Zombie-Filme. Ne? Ja. Also das ist eigentlich meine Erfahrung aus den 80er, noch frühen 90er Jahren. Ja.
Wenn der Film hatte keine Chance. Nach der Leben und Toten, das Original, gerade die Szene mit dem Mädchen, das auf die Mutter losgeht, wurde auch in Christiane F. gezeigt, auch da als Symbol dafür, wie man rebelliert gegen die Eltern. Da geht ja Christiane irgendwie die Sounddisco und guckt sich den Film an. Da wird genau diese Szene gezeigt. Das hat Uli Edel super ausgesucht damals. Und dieser Film ist also sang- und klanglos versunken. Man war ja auch schon härteres gewohnt durch Zombie-Filme. Ne? Die späteren Romero-Filme, also Dawn und Day of the Dead, waren schon ein bisschen blutiger. Jetzt musste man sich nochmal drauf einlassen, dass irgendwie so ein Haus umzingelt wird und Zombies sehr langsam auf dieses Haus dann irgendwie zugehen. Und also Savini, der das Drehbuch mitgeschrieben hat, Tom Savini, wusste auch, dass der härteste Moment des Films, des 68er-Films, ist, in dem der schwarze Ben am Ende erschossen wird von so Rednecks, die ihn für einen Zombie halten oder denken, er ist ja eh kein lebenswerter Mensch. Das wird so jetzt anders gezeigt. Er weiß, dass man den Afroamerikaner nicht wieder umbringen kann, weil dieses Momentum des Vietnamkriegs halt irgendwie auch vorbei gewesen ist. Führt also auch zu einer anderen Sterbeszene. Er hat versucht, das Beste daraus zu machen und es wurde leider kein Erfolg. Ich bin trotzdem froh, kurz in unserem Podcast darüber geredet zu haben, damit dieser Film vielleicht auch nicht ganz in Vergessenheit gerät. Wir bleiben jetzt beim Krieg und wechseln über zum
Kalten Krieg.
Zum Kalten Krieg, zum Ende des Kalten Krieges. Ein Film, den ich jetzt übrigens zum ersten Mal gesehen habe, weil ich habe mich immer darum gedrückt. So, erstmal Musik. Jagd auf Roter Oktober, Amerikaner, die Russen spielen, aber wie soll man sagen, also ein kalter Kriegsfilm, der Ende des Jahrzehnts eigentlich so gut wie auf jede Gewalt verzichtet, ne? Also es ist kein Film, in dem sich Agenten bis auf das Ende wie gegenseitig beschießen.
Ja, der Film handelt von einem Überläufer, nur begreift man längere Zeit nicht, dass es sich um einen Überläufer handelt. Nämlich, ich glaube, wir haben über Red October, Jagd auf Roter Oktober, schon einmal gesprochen.
Na, wir sind, wir haben Tarantino und Crimson Tide oder ja. Wir haben wahrscheinlich auch in unserem John Connery Special, als er gestorben ist letztes Jahr, vielleicht mal kurz darüber gesprochen.
Ja, denn Sean Connery spielt also den Kapitän eines russischen U-Bootes und der ist aber kein Russe, sondern er ist, nun weiß ich es wieder nicht, er ist glaube ich entweder Lette oder Litauer.
Oder Lette, ja, eins zum Beispiel.
Litauischer, also gehörte damals zur Sowjetunion. Also ein sowjetisches U-Boot, atomgetrieben, neuer Atomantrieb. Alec Baldwin ist ein amerikanischer Forscher, eigentlich ein U-Boot-Nerd.
Jack Ryan.
Ja. Genau, gehört nicht zum Militär und wird aber als Experte zu Rate gezogen. Es gibt also dieses neue System, das die Sowjets entwickelt haben, bedeutet, dass diese U-Boote lautlos gleiten, hinter einem U-Boot herfahren können und dann nicht geortet werden können, so ungefähr. Und das kann man an den seitwärts angebrachten Klappen erkennen. Und Alec Baldwin interpretiert das und wird dann also gleich auf ein amerikanisches U-Boot kommandiert und wird gesagt, da fahren Sie mal mit, ne? Nun hat er gar keine Erfahrung darin und ist also der Fremdling an Bord. Das ist schon eine sehr gute Konstellation. Und an Bord sind natürlich alte Seebären wie George Zunza zum Beispiel, ein sehr beleibter Schauspieler. Und Sam Neill natürlich als der so mehr oder weniger intellektuelle.
Stellan Skarsgård, schon echt gut besetzt.
Und ist aber Sam Neill nicht der... nicht auf Seiten der Sowjets?
Ja, nee, ja. Er wechselt mit rüber. Er ist auch jemand, der ist so derjenige, der im Todesmoment auch dann sagt, glauben Sie, man wird mich in Montana leben lassen.
Ja. Ganz traurig. Na gut, aber er gehört zur Crew von Sean Connery.
Ja, genau.
Er ist an Bord. Und im Wesentlichen spielt es auf dem Boot von Sean Connery, der zu einer Übung ausgelaufen ist und plötzlich verschwindet dieses U-Boot und steuert einen Kurs, der nicht vorgesehen war. Und die Amerikaner rätseln nun darüber, was dieses Boot im Schilde führt, ob es etwa einen Krieg beginnen wird. Es kommt sozusagen dem amerikanischen Einflussbereich immer näher und weicht ab von den üblichen Übungen. Ich glaube, es fahren noch 6 andere U-Boote und aus diesem U-Boot-Konvoi bricht die Rote Oktober aus. Und man rätselt also lange darüber, was dieser Sean Connery im Schilde führt. Und dann wird sehr schön, wenn Sam Neill und Sean Connery oben im Turm stehen, wenn das Boot über Wasser fährt, sprechen sie von den amerikanischen Wäldern und vom Baseball.
Und dass sie zwei Frauen brauchen. Ne, sagt der eine auch, ne? Ich will jetzt gleich zwei Frauen haben, wenn wir noch mehrere.
Oh ja.
Also so eine Wunschvorstellung.
Sam Neill hat, glaube ich, diese Vorstellung. Ja. Sean Connery möchte, glaube ich, eher zur Jagd gehen und sich zur Ruhe setzen und im Frieden leben.
Sie sagen ja auch, er sagt ja auch, ich glaube, Connery sagt das, Cortez hat seine Schiffe verbrannt, als er in die neue Welt übergegangen ist. Ach, ganz herrlich. Aber was ich nicht verstehe ist, die sind anscheinend alle bereit für den Systemwechsel, den Gang in den Westen, ihre Familien zurückzulassen. Also keiner redet davon, dass er Frauen und Kinder zu Hause hat.
Connerys Frau ist gestorben.
Ja, genau, bei Connery schon.
Also Connery kann.
Was ist denn mit den anderen? Das ist denen anscheinend, das macht man noch nicht. Das ist anscheinend total egal. Oder es sind alles irgendwie Junggesellen oder so. Ja. Keine Ahnung, was ist das? Also verstehe ich
nicht. Ja. Also die es gibt ja keinen Hinweis auf die Motive der Crew, die ja auch gar nichts davon weiß. Also die meiste Zeit hat die Crew ja keine Ahnung, was da passiert. Dann erklärt sie sich einverstanden damit. Aber du hast recht, sie werden die Familie nicht nachholen können. Sehr wahrscheinlich nicht. Aber es gibt keine Gestalt, die sich irgendwie dazu äußert. Ne? Man erfährt nichts darüber. Sam Neill ist der Einzige, der sozusagen pass pro toto der Repräsentant der Crew ist und der sagt, ja, ich schließe mich an, ich will in die Freiheit, ich will endlich so leben, ich will endlich Baseball sehen, ich möchte Softeis essen, ich möchte eine Baseballmütze tragen. Ne? Mhm. So, und es ist insofern ein sehr patriotischer Film, der auch ein Bild der Sowjets zeichnet, abgesehen von dem natürlich sympathischen Sean Connery, ne, der auch schön bärtig den väterlichen Kapitän verkörpert, der dann allerdings den Politoffizier, der mit an Bord ist, umbringen muss und beiseite schaffen muss.
Ich finde, das ist seine beste Rolle.
Also seine allerbeste
Rolle. Ich habe den Film noch nie gesehen und ich ärgere mich, dass ich ihn vorher nicht gesehen habe. Das hätte man eigentlich, also in der Beurteilung der Figur, des Schauspielers Sean Connery, muss man den eigentlich gesehen haben. Also ich finde auch die Rede, als es um seine Frau geht und wie auch nur angedeutet wird, dass er sie verloren hat und es irgendwie so eine Oscar-Baiting-Rede dann gehalten wird, sondern es einfach nur gesagt wird, okay, das ist ein Mann, der auch nicht mehr so viel zu verlieren hat. Mhm. Ja, also unabhängig davon, dass er toll aussieht. Ich fand es halt nur schade, wenn man das mal vergleicht mit Das Boot. Klar, die U-Boote sind seitdem viel größer geworden, aber man bekommt auch nie so ein klaustrophobisches Gefühl, dass ein U-Boot auch verursachen könnte. Also als Alec Baldwin am Ende den Verräter da jagt mit der Pistole und auf ihn schießen will, durch das U-Boot, da kommt mir das so vor, als wären die in einer großen Fabrik, ne, in diesen Motorräumen. Also es entsteht nie wirklich das Gefühl, dass es so eng ist, dass es klaustrophobisch werden könnte, dass etwas explodieren könnte durch Schießen und so. Aber so sind U-Boote anscheinend im Kalten Krieg gebaut.
Ja, oder? Das ist ein sehr, sehr großes Atom-U-Boot. Ne? Atom-U-Boote sind sehr groß, naturgemäß.
Aber warum? Und, weil die Atomraketen sind auch nicht so riesig.
Ja, also das ist natürlich trotzdem bedrückende Enge und man denkt an das Kursk-Unglück. Hier werden auch die Kommandoräume einigermaßen großzügig gezeigt. Ne? Auch die Kabine des Kapitäns ist natürlich so, dass man das einen Tisch gibt, wird Tee gekocht, spielt eine bedeutende Rolle dann, dass der Tee dann serviert wird und darauf soll dann der Politoffizier angeblich ausgerutscht sein, weil der Tee kredenzt wurde. Es sind sehr, sehr großzügige U-Boote. Das Thema ist hier überhaupt nicht die Klaustrophobie, sondern ist eigentlich die avancierte Technik auf beiden Seiten. Ne? Beide haben sehr avancierte U-Boote und später wurde das ja durch das Kursk-Unglück widerlegt bei den Russen, dass das so perfekte U-Boote sind. Das ist ja aber gar nicht das Thema, sondern es ist ein Film, der von der Heimat handelt und von dem Belauern, da beide wissen, man darf die Raketen nicht abschießen. Aber die Frage ist, was führt dieser russische Renegat, von dem man noch nicht weiß, dass es ein Renegat ist, was führt der im Schilde? Ne? Die Sowjets sind natürlich mindestens so panisch und fragen sich auch, was der im Schilde führt, wie die Amerikaner. Mhm. Es ist ein enorm spannender Film. John McTiernan ist der Regisseur.
Ja. Ja, ein Film, von dem wir beide begeistert sind, endlich.
Ja.
Ja. Jetzt kommen wir zum vorletzten Film. Ich suche die Musik noch raus. Ich glaube, ich suche mal dieses Heavy Metal Stück. Es gibt dieses Heavy Metal Stück, das in Wild at Heart kommt. Und das spielen wir jetzt auch, wenn ich jetzt noch nicht ansagen kann, wie es heißt. So. Mhm. Nee, du kannst auch Wicked Game machen. Ne? Ich suche eins von den beiden jetzt raus. So. Eins von den beiden wird jetzt gespielt in der Postproduktion.
Was? Von welchem Film sprechen
wir? Also Wild at Heart von David Lynch.
Also
vorletzter ist David Lynch, der Film, der die goldene Panne
wahrscheinlich. Ich dachte schon, wir sprechen über den allerletzten
Film, den
ich
vorstelle. Ja, den freue ich ja noch mehr.
Da ist es keine Frage, welcher Song gespielt
Genau. Hat. Jetzt machen wir erstmal Musik. So. Also das ist der Film, für den David Lynch Wild at Heart die Goldene Palme bekommen hat. Ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr für ihn. Unter anderem, weil er auf ABC in dem Sender Twin Peaks gestartet hat. Das Jahr 1990 war wahrscheinlich das ihn auf dem Höhepunkt gezeigt hat. Was diesen Film angeht, kann ich das nicht nachvollziehen. Ich war nie ein großer Fan von Wild at Heart. Er war sehr, sehr einflussreich. Er hat nicht nur Tarantino beeinflusst in der Art der Road-Movie-Erzählung und der Überzeugung von Charaktere, sondern auch True Romance von Tony Scott, was ja auch von Tarantino geschrieben wurde. Hier haben wir den Schlangenlederjacken tragenden Nicolas Cage, der diese Rolle, also in dieser Rolle hat er so ein bisschen seinen persönlichen Durchbruch erzielt mit den Figuren, die er heute mit diesen Direct-to-Video- und Direct-to-Stream-Geschichten, er dreht ja pro Jahr, glaube ich, 3 Filme inzwischen, die alle keine Hits sind, mal abgesehen von Mandy, die er damals schon vorweggenommen hat. Ich erinnere mich an diesen Talkshow-Auftritt, er ist ja zur Promotion von Wild at Heart mal zu irgendeinem, muss ich bei YouTube mal raussuchen, müsst ihr auch alle, liebe Hörer, mal raussuchen, irgendeine Talkshow gegangen und ist dann da reingekommen und hat sofort ein Salto gemacht, so, im Gehen, so ein Salto, und dann ist er so mit den, hey, mit den beiden Fingern nach oben so aufgekommen und hat sich dann jetzt auf die Couch gesetzt. Er war also völlig drauf. Er selber nennt das ja Mega-Acting, was er macht. Und hier hat er sozusagen damit alles vorweggenommen. Der Film hat eine sehr, sehr unschöne Darstellung von Schwarzen in New Orleans. Die werden so Voodoo-mäßig in so eine Ecke da gepackt, irgendwie kreolisch. Und muss man ja sowieso bei David Lynch auch immer sagen, er konnte nie wirklich mit afroamerikanischen Schauspielern umgehen, hat versucht, sie auch zu vermeiden, wahrscheinlich unbewusst eher zu vermeiden. Das war eine sehr blöde Darstellung in New Orleans. Ich finde ihn teilweise auch ein bisschen langweilig, muss ich sagen. Ich finde, es gibt zu viele Sexszenen zwischen Laura Dern und Nicolas Cage. Interessant wird es, als sie biografisch erzählt, wie ihr altes Haus abgebrannt ist und warum sie so ist, wie sie ist. Getragen wird der Film natürlich voll und ganz durch Harry Dean Stanton, der sie traurigerweise in die nicht nur Filmmutter, sondern auch echte Mutter von Laura Dern, wer ist das nochmal?
Piper Laurie möglicherweise? Nee,
nicht Piper Laurie. Ach, scheiße, jetzt komme ich nicht drauf. Naja, auf jeden Fall spielt die echte Mutter von Laura Dern mit. Und sie ist auch diejenige, die das Kopfgeld aussetzt auf Nicolas Cage, damit er getötet wird. Es ist eine Aneinanderreihung von Brutalitäten. Viele Apologeten des Films verehren ja die Rede, die er über seine Schlangenlederjacke hält in der Disco als Zeichen seiner Individualität und so weiter. Geprägt wird der Film ja schon durch die ersten Momente dadurch, als er im Gerichtssaal den Kopf, ich glaube eines Anwalts, glaube ich, irgendwie gegen die Brüstung schlägt. Das ist sozusagen ein gewaltvoller Film, kennt man von David Lynch, aber hier verkommt es doch so ein bisschen zum Selbstzweck. Am Ende baut er dann nochmal seine Liebe zu Märchen ein. Es kommt ja die Fee oder aus Alice im Wunderland, ich weiß es nicht mehr, die auf Nicolas Cage herabschwebt und ihn dann sozusagen rettet und davon überzeugt, Laura Dern zurückzurennen.
Ein Wizard of Oz.
Wizard of Oz, ja. Also ein total konfuser Film, der definitiv im unteren Drittel knapp vor Inland Empire seines Gesamtwerks anzusiedeln ist.
Ja, Wizard of Oz ist natürlich ein enorm wichtiger Film für Lynch, der geradezu sein Werk erklärt, neben anderen Einflüssen der Fernsehserien der 50er Jahre. Und einer der frühesten Eindrücke wahrscheinlich, die er im Kino hatte. Dieses nach Bonfire of the Vanities ist eigentlich der zweite Comicfilm, den wir hier besprechen. Man kann diesen Film kaum ernst nehmen. Mir schien damals, das ist eine Groteske. Wie kann es sein, dass Lynch einen solchen Film dreht, wobei man natürlich seine üblichen Motive erkennt. Aber es ist eine groteske Darstellung, sowohl von Cage als auch von Willem Dafoe. Und
Laura Bobby
Dern,
Perry.
Ja, also furchtbar. Und Laura Dern auch über alle Grenzen natürlich hat Lynch immer so gern gesehen, hat ja später auch protestiert für die Oscar-Nominierung Laura Derns, die ja doch hinreichend gewürdigt wurde, aber die durch ihn ja doch berühmt geworden ist und große Rollen hatte und auch heute und noch im Fernsehen.
Der V.O. war ja im Grunde genommen die Fortsetzung von Frank Booth, also die Figur, die Dennis Hopper in Blue Velvet gespielt hat. Ne?
Ja.
Der absolute Psychopath, der dann Laura Dern auch so bedrängt, ja, und sie dann auch begrapscht und dann von ihr ablässt und dann diesen lächerlichen Tod mit der Schrotflinte durch Stolpern dann irgendwie über sich ergehen lassen.
Ja, und es gibt natürlich Momente, die man auch in Twin Peaks findet, etwa die die Apotheose am Ende, die Elvis-Apotheose, wenn Nicolas Cage dann tanzt und singt. Und das findet man auch in einigen Szenen in Twin Peaks, ne? Dass der Film also vollkommen entgrenzt ist und aus sich selbst heraustritt und es Szenen aus großen amerikanischen Musicals gibt und die Verweise auf Wizard of Oz, es handelt sich um ein Märchen, aber das sieht man natürlich überdeutlich. Andererseits ist dann in der Wüste doch die Verbindung zu Arizona Junior von den Coen-Brüdern, die wiederum dieses bizarre und sowieso satirisch und karikaturhaft überhöhen. Ne? Und das fand ich vergnüglicher bei den Coen-Brüdern als bei David Lynch, da dieser Film keine Ernsthaftigkeit
hat. Dieses Märchen, ne, der Elvis, der mit dem Protagonisten spricht, das haben wir in True Romance, ja, von Tony Scott später auch. Und dass überhaupt ein Roadmovie ein Märchen ist, hat man bei Tarantino dann auch. Er war dann schon sehr einflussreich, aber er hatte einfach kein gutes Skript. Ne, muss man einfach mal sagen.
Das kann man sagen, ja, und man weiß auch nicht so recht, weshalb Lynch diesen Film drehen musste. Ne? Man hat bei Dune gefragt, warum musste er Dune drehen? Das wurde dann ja auch geklärt, Auftragsarbeit Dino De Laurentiis, aber warum Wild at Heart? Nur die Rezeption damals war, hier haben wir den Regisseur, den größten Regisseur unserer Zeit, jetzt haben wir, er hat jetzt Twin Peaks gemacht und jetzt hat er noch den großen Kinofilm Wild at Heart gemacht,
ja.
Den postmodernen Film.
Okay, den haben wir gut schnell abgehakt. Dann kommen wir jetzt, kommen wir jetzt zu dem
Film. Jetzt kommen wir zu unserem Lieblingsfilm.
Auf den ich freue. Also erstmal, die Musik brauchen wir eigentlich nicht mehr vorstellen, aber wir spielen jetzt nochmal Roy Orbison ein.
Song in dem Film gibt.
Wahrscheinlich
gibt es noch andere
15 Jahre Lieder. Ich hatte, es gibt auch einen ganz schlecht gesungen, also ich habe selten den Song Kiss von Prince schlechter gesungen, also wirklich widerwärtig. Ich hätte am liebsten ausgemacht, als Julia Roberts das mit dem Walkman in der Badewanne macht. Ich habe Zeit zuerst gedacht, ob sie mit Absicht falsch singt oder ob die Synchronisationsstimme einfach nicht singen kann. Aber ich habe wirklich, ich weiß gar nicht, warum sie es drin gelassen haben. Ich habe wirklich, also ich bin wirklich geschämt, das zu sehen, wie sie diesen Song singt. Also sie kann einfach nicht singen.
Ja, aber insofern ist es realistisch und wahrscheinlich das einzig Realistische in dem Film, in dem es sonst keinen Moment des Realismus gibt. Aber das ist ja das Herrliche. Ne? Und die Menschen müssen das in jenem Sommer in Deutschland sofort gemerkt haben, denn innerhalb von 2-3 Wochen ging so ungefähr jeder Mensch, jedes Paar, jedes Liebespaar ins Kino.
Das Plakat war wie A View to a Kill, ne? Mit den Schulter an Schulter
Stimmen. Ja,
schon. Und ja. Jones sieht man dann halt hier Gier und Roberts.
Und es ist nur dieses eine Motiv. Also das sind die langen Haare, die lockigen Haare von Julia Roberts, die Stulpenstiefel und die signierte, da schon fast etwas graumelierte, das weiß ich nicht mehr genau. Naja, jedenfalls, attraktive.
Obwohl er erst 40 war, ne?
Richard,
erst 40 Jahre.
Ja, Erscheinung von Richard Gere. Und man sieht auf den ersten Blick ziemlich genau, was es ist. Das muss ein erfolgreicher Geschäftsmann sein und es muss eine Frau sein, die etwas leichtlebig ist, weil sie eben den Hotpants trägt mit Stulpenstiefeln. Und auch eine Verkleidung, die sie nur ganz am Anfang hat, wenn sie breit Kaugummi kauend an sein Auto tritt, weil er am Rodeo Drive nach einer Straße oder er sucht den Rodeo Drive oder so und fährt natürlich im Ferrari oder im Sportwagen davor. Und sie ist also die Prostituierte, die nun eindeutig wie soll man sagen, Julia Roberts spielt die Prostituierte so, wie Julia Roberts sich eine Prostituierte vorstellt oder die Drehbuchautorin, Gary Marshall ist der Regisseur. Und ich bei diesem Film denke ich mittlerweile vor allem immer an Gary Marshalls Lieblingsschauspieler Hector Elizondo, der in dem Hotel in Beverly Hills den Türsteher oder Concierge spielt. Es ist ein Darsteller, der immer in den Filmen von Gary Marshall vorkommt und der insofern auch wichtig ist, als er zunächst Julia Roberts den Zutritt verwehren will und dann, als er merkt, dass sie freien Zugang hat zu dem Penthouse natürlich von Richard Gere, immer freundlicher wird und sie dann schließlich sogar als Walker begleitet in die Modeläden. Ja, man
sagen muss, also auch in Gefahr, dass es jetzt irgendwie gemein klingt. Ich weiß nicht, wie viel wert der Dollar damals war, aber 3.000 für eine Woche, das ist für ihn doch nicht viel.
Nee.
Das ist nicht viel. Dinar, beziehungsweise 3.000 in die Woche. Man muss kein Millionär sein, um sich das leisten zu können. Das hat mich immer ein bisschen gewundert, dieser Preis, auch wenn ich das jetzt nochmal gesehen habe.
Ja, also sie verkauft sich eigentlich zu billig, ne?
Ja.
Weil für sie schon die 500 Euro, nicht Euro, sondern Dollar, $500 wären für sie schon viel Geld. Oder überhaupt das Angebot, jemanden zu begleiten, der so offenkundig eben keine plakativen sexuellen Interessen hat. Das ist das großartige Angebot. Und dass sie da in der Wohnung bleiben darf, während er auch gar nicht da ist. Das ist ja das Schönste für die Prostituierte, wenn der Freier bezahlt, aber gar nicht da ist. Ne? Und wenn man dann noch mit der Kreditkarte einkaufen kann und das am Rodeo Drive oder irgendwo in Beverly Hills oder Hollywood.
Aber fandst du es nicht komisch? Also der Film, ich finde die Moral, die dieser Film verkauft, ist, also sie sagen an einer Stelle, wir beide legen die Menschen für Geld aufs Kreuz. Sagen beide. Beide machen so einen Job. Also sie lässt sich kaufen, er sagt den Leuten oder er vernichtet halt die Firmen. Es geht ja im Endeffekt für beide nur da, also es geht ja vor allem auch sie darum, sie verliebt sich ja auch, weil er ihr den Statusaufstieg ermöglicht, ihr Möglichkeiten, gesellschaftliche Möglichkeiten gibt. Wenn er jetzt ein armer Schlucker wäre, der sich mit dem letzten zusammengekratzten Geld sie leisten könnte, dann würde sie sich wahrscheinlich nicht in ihn verlieben. Also es geht ja um Liebe als Statusaufstieg im Film, für beide.
Ja, aber die Behauptung ist ja eigentlich, dass beide bisher dem Kommerz nachgejagt sind oder das, was sie machen, aus kommerziellen Motiven machen. Das heißt, keinen Sinn in ihrem Leben finden und den dann überraschend bei dem anderen Kapitalisten in der Liebe finden. Ne? Und damit transzendieren, was bisher ihr Beruf war. Für Richard Gere verliert ja auch das Vernichten oder das Aufkaufen von Firmen zum niedrigeren Preis die Bedeutung. Bisher war das sein Lebenssinn, dann merkt er, nein, stimmt, es gibt Familienunternehmen, Firmen, die eine Radiofirma aufgebaut haben oder ein Holzunternehmen, Traditionsfirmen, die man nicht vernichten darf. Nein, man muss sie unterstützen, man muss ihnen Geld geben, damit sie weiterleben.
Aber das wäre doch besser gewesen, wenn sie ihm das beibringt und er das nicht selber erkennt.
Also ja, aber er merkt es doch ganz und gar durch sie.
Ja, aber wie denn? Also wie bringt
sie ihn
denn?
Durch ihre Erscheinung, durch ihre positive, durch ihre blühende Erscheinung, durch ihren Optimismus, durch ihren nicht nachlassenden Enthusiasmus, dass sie sich auch mit dieser Freude in die Kleider stürzt und in die Mode und wie sehr sie das genießt.
Ja, wie ein Kind. Ja. Wir hatten noch mal kurz gemeldet über diese eine Szene, die ich so symptomatisch finde. Sie liegt an dem Boden und legt die Füße so hoch und legt sich so auf den Bauch vor dem Fernseher, guckt die Schwarz-Weiß-Filme an und lacht dann immer über die blödsten Szenen, während er auf der Couch sitzt und wichtige Bankgeschäfte
spielt.
Ja, aber aber wie lernt er denn dann durch ihre natürliche
Liebesfrage? Ja, er merkt, das ist noch etwas anderes. Ja, das ist eine Art Kindchenschema. Ne? Er, der ja niemals heiraten wollte, er, der niemals Kinder haben wollte, merkt, wie verführerisch es ist und wie herrlich es ist, so in den Tag hineinzuleben und sich an einfachen Dingen zu freuen. Dieser Mann freut sich ja nicht. Der freut sich ja bei keiner Gelegenheit. Der freut sich nicht beim Geschäftsabschluss, der freut sich nicht über seinen Sportwagen. Der ist ja ganz ernst. Ne?
Ja.
Und die Freuden entdeckt er erst auch durch die Peinlichkeiten, die ihm mit Julia Roberts nicht erspart bleiben. Und dann übernimmt er das ja und wird dann selbst witzig und wird dann selbst garstig und vitriolisch, zum Beispiel auf der Pferderennbahn, wenn er diesen Neureichen da begegnet, in Adligen und Geschäften.
Naja, und sie lernt ja vor allem auch diesen Freund von ihm kennen, der sie vergewaltigen will. Ne? Das ist ja ein Aspekt, der damals relativ niedrig geköchelt wurde, dass es in diesem Film auch um versuchte Vergewaltigung geht, die dann rechtzeitig noch entdeckt wird von ihm. Ne? Das hatte damals in der Rezeption des Films kaum eine Rolle gespielt, dass es natürlich passieren kann, dass man, dass es Leute gibt, die denken, eine Prostituierte dürfte man auch sexuell missbrauchen.
Ja. Ne? Das wird nur angedeutet, weil das ja nicht in den Märchenzusammenhang gehört und weil es hier nicht darstellbar ist. Also das ist sozusagen ein unschuldiger Film. Ne? Im Übrigen ist es die Umkehrung des Prinzips von Roman Holiday von William Wyler aus dem Jahr 53, in dem Audrey Hepburn die Prinzessin spielt, die zu Besuch in Rom ist und Gregory Peck den Journalisten, der Motorroller fährt und sehr arm ist. Ne? Später in Notting Hill, auch mit Julia Roberts variiert. Und da ist es eben auch die gemeinsame Freude, dass die Frau, die im Palast sitzt und die niemals das wirkliche Leben kennenlernt, sich betören lässt von dem Journalisten, der in Rom Motorroller fährt und immer Sensationen hinterherjagt und ein ganz einfaches Leben führt.
Aber Julia Roberts in dem Film unternimmt aber auch keine Anstrengung, die beiden Welten bewusst zu vermengen.
Nein.
Also ihre Freundin muss sich ja aufdrängen, um dann ins Hotel zu kommen, mit ihr mal zusammen zu reden und so. Aber sie stellt sie nie vor. Ne? Sie trifft ihre Freundin auch so lange nicht. Die taucht einfach ab. Es wird ja trotzdem nicht der Versuch unternommen, ihrerseits zu sagen, das ist einfach mein Leben und so bin ich halt einfach aufgewachsen.
Ja, es gibt ja in den meisten Filmen dann den Rückblick, in dem eine Frau erzählt, was sie alles entbehren musste und wie sie zur Prostituierten geworden ist. Nur weil die Eltern gestorben sind. Der Vater war Gerber in North Dakota und die Mäuse lief bei 8 Kindern durch die Hütte und so, diese Erzählungen gibt es gar nicht, es wird einfach ausgeblendet, wird einfach übersprungen. Ne? Man nimmt an, sie wurde irgendwo geboren, ist irgendwie auf den Rodeo Drive gegangen, wurde irgendwie zur Prostituierten, weil sie Geld brauchte.
Sie verlor in diesem Jahr bei den Oscars ja gegen Kathy Bates als manische Krankenschwester Annie Wilkes. Auch das, also da hat man zwei ganz komische Frauen gehabt, ne? Also einmal irgendwie die Furie und dann irgendwie die Hure mit Herz, ne? Wie man das so als Klischee-Rolle irgendwie bezahlt.
Ja, na gut, die Hure mit Herz ist ja eine der berühmtesten Rollen oder ne? Ja. Weiblichen Allegorien sozusagen. Oder wie sagt man?
Rollen.
Stereotypen, ne? Weiblichen Stereotypen. Die Furie ist ja auch ein berüchtigtes Stereotyp, ne? Ja. Also man hat doch eigentlich entweder als Extrem die Furie oder die Xanthippe oder die Hure mit Herz. Ne? Ja. Und dagegen gibt es dann dazwischen ist noch das Heimchen, würde ich sagen.
Ja, für Roberts war das der Auftakt einer großen Karriere. Für Gier war damit sein zweiter Höhepunkt nach American Gigolo 10 Jahre vorher eigentlich erreicht. Und ich glaube, er hat danach keinen größeren Hit mehr gehabt. Also selbst der Film, in dem beide nochmal zusammen gespielt haben, die Braut, die sich nicht traut, von Perry Marshall, war auch kein Hit mehr. Ne?
Ja.
Gier war, glaube ich, dann erledigt danach. Ne?
Ja, bei Gier weiß man es nicht. Er hat sich ja dem Dalai Lama zugewandt, dem Buddhismus, der Meditation. Er hat in dem letzten Film von Akira Kurosawa gespielt, wenige Jahre später, glaube ich. Ja, also auch ungefähr um die Zeit. Also da konnte er sich dann erlauben. Ne? Er konnte sich eine Weile die Rollen aussuchen. Und merkwürdigerweise kamen diese Rollen gar nicht oder er wollte sie nicht mehr haben. Er hat auch sehr eindrucksvoll im Film Mr. Jones gespielt, 95 war das, glaube ich. Das war von dem englischen Regisseur Mike Figgis, ne, der Leaving Las Vegas gedreht hat. Also er hat sich entschieden für Filme und Rollen, mit denen er nicht reüssieren konnte. Ne? Die Braut, die sich nicht traut, war natürlich eine Ausnahme. Weiß nicht, ob der Film gar nicht erfolgreich war.
Ja, er stand zumindest im Schatten. Ne? Also was natürlich auch damit zu tun hat, dass beide auch neue Figuren verkörpert
haben.
Also nicht die alten Rollen, was ja auch albern gewesen wäre. Muss
man ja, und der Film hatte sozusagen auch eine wenig erfreuliche Botschaft, ne? Dass die Braut sich nicht traut, ist ja auch ein Topos. Nicht nur im amerikanischen Kino, sondern das gibt es zum Beispiel auch in der Fernsehserie Girls. Jahre später wurde das dort wieder aufgenommen und da gibt es auch eine Braut, die sich nicht traut.
Ist das bei den Amis genauso wie bei uns, dass man vorher schon standesamtlich heiratet? Oder kann man wirklich vom Traualtar wegrennen?
Das wird hier eben nicht gezeigt. Also in dem Film Die Braut, die sich nicht traut, wird Standesamt überhaupt nicht gezeigt, sondern eben die kirchliche Trauung, die dann nicht stattfindet, weil Julia Roberts davon reitet.
Reifeprüfung möglich, ja.
Ja. Ja, aber dieser Film prägte dann mindestens die zweite Hälfte des Jahres, als er dann in die Kinos gekommen war, gab es eigentlich gar nichts anderes mehr als diesen Film. Und ich weiß nicht, ob 6 oder 7 Millionen Zuschauer in Deutschland den Film gesehen haben. Später dann jedes Jahr im Fernsehen. Ich glaube, ich habe den Film seitdem 3 oder 4 Mal noch im Fernsehen gesehen. Natürlich sind das immer so Abende und meistens Sonntagabende, bei denen man denkt, naja, was soll ich in einer Talkshow schauen oder einen Tatort? Ach, es kommt Pretty Woman. Na, das schaue ich mir noch. Ja,
wahrscheinlich gab es den Songtitel auch schon, also den Song von Robinson gab es natürlich lange vor dem Film.
Oh ja.
Die haben wahrscheinlich sich überlegt, irgendwie welchen schönen Titel können wir nehmen und danach den Film benennen. Pretty Woman ist natürlich ungewollt als Titel auch ein bisschen verletzend, weil er erst recht darauf hinweist, dass Prostituierte natürlich Frauen sind. Er hätte den Film auch Pretty Prostitute nennen können. Mit Pretty Woman als Titel wollte man natürlich halt klar machen, wir blicken hier ein bisschen tiefer durch den Beruf durch, den sie nicht freiwillig macht, und dahinter steckt eigentlich eine schöne Frau. Das ist in dieser Deutlichkeit natürlich ungewollt erst recht diskriminierend.
Ja, aber das war also die eindeutige plakative Botschaft, die überall verstanden wurde in Verbindung mit dem Song. Und macht dann natürlich auch den Erfolg aus, dass man sagt, ja, das ist einfach eine schöne Frau. Die Pointe ist natürlich, dass Julia Roberts immer mal wieder gesagt hat, sie habe sich nie für schön gehalten und fand sich immer unbeholfen und eben nicht attraktiv im Unterschied zu ihren Schulkameradinnen.
Ja. Und damit sind wir zum Ende unserer 1990er-Folge gekommen. Die 90er machen wir aller Voraussicht nach nur mit einer Episode pro Jahrgang. Machen es also ein bisschen kompakter. Wir bedanken uns bei euch.
Ja, vielen Dank. Bis bald.
Tschüss.